Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo, liebe Hörer, ihr hört den Rasenfunk, Schlusskonferenz Nummer 111. Wenn wir aus Köln kämen, würden wir daraus eine Nummer machen, tun wir aber nicht. Aber heute erlebt ihr dennoch etwas Besonderes, denn ich sitze hier und kann meinen Gästen ins Auge sehen. Und wir alle werden jetzt erfahren, liebe Hörer, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist im Vergleich zu gängigen Schlusskonferenzen. Ich sitze hier in Hamburg im Büro Hamburg des Kicker. Herzlichen Dank für die Einladung und damit auch sehr schön, dass du mit dabei bist, Sebastian Wolf. Hi.
Danke.
Sehr cool. Schön habt ihr es hier. Muggelig.
Ja.
Sagt man, glaube ich.
Wir sind zufrieden.
Ja, ich auch, dass das hier so geklappt hat. Vor allem, dass ich hier diese Konstellation zusammenstellen konnte, auf die ich mich sehr freue. Denn zweiter Gast ist, ihr kennt ihn von allesaußersport.de und auch schon ein bisschen aus dem Rasenfunk und von Sportradio 360. Servus Kai Pahl. Servus Kai.
Moin Moin. Ich bin etwas überrascht, dass der Kicker hier in Hamburg, dass es ihn ins Schanzenviertel gezogen hätte. Also ich hätte jetzt den Kicker nicht unbedingt als sehr Schanzenviertel-affin eingeschätzt.
Ach, wieso das nicht? Wir gehen ja auch mit der Zeit.
Ist das dann eine Rückentwicklung oder eine? Ich kenne mich mit den Vierteln hier nicht aus. Naja,
ich finde es sehr schön. Das ist eine Vorwärtsentwicklung.
Das ist gut. Das ist gut. Wir wollen hier wie immer im Rasenfunk über den Spieltag reden. Ihr kennt auch unsere anderen Formate, das Tribünengespräch, in dem ihr zeitlose Themen zum Fußball hören könnt, über Fußballdoping und Taktik zum Beispiel. Wir sind auch auf YouTube und es gibt auch den Rasenfunk Kurzpass. Freut mich, wenn ihr in all diese Formate reinhört. Außerdem sind wir auch auf können wir auch unterstützt werden, denn ich versuche das hier hauptberuflich zu machen. Man sieht schon, dass sich am Equipment einiges getan hat. Übrigens alles Hörer finanziert. Das ist cool, oder? Also bis auf meinen Laptop hier. Aber ansonsten haben alles die Hörer gezahlt. Vielen Dank dafür. Unter rasenfunk.de/unterstützen findet ihr raus, wie ihr das machen könnt. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mal über den 21. Spieltag. Wir haben eine etwas allgemeinere Frage bekommen vom Hörer Andreas unter mitmachen.rasenfunk.de. Der schreibt: Ich weiß, dass es mein Fehler ist, wenn ich die Zeitung mit den vier Buchstaben lese. Es ist nicht der Kicker, denn das sind mehr Buchstaben. Aber was ich da lese, macht mich besorgt. Und er zitiert einfach nur: Ancelotti bespuckt, Watzke bedroht, Neuer spottet, Bayern-Bonus, und fragt: Geht es nur mir so oder muss die Empörungsspirale in der Bundesliga-Berichterstattung mal gehörig zurückgedreht werden? Was denkst du, Sebastian?
Ich weiß nicht, ob die, es ist ja immer Stellenreflex, dann auf die Medien zu schimpfen und das in diese Richtung zu drehen. Ich weiß nicht, ob die Empörungsspirale zurückgedreht werden muss oder ob sich nicht insgesamt tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung gerade zuträgt. Damit rede ich weniger von den Zwischenfällen um Carlo Ancelotti als vielmehr um das, was ja letzte Woche auch das große Thema war, was in Dortmund passiert ist, in Richtung der Leipzig-Fans. Ich finde, dass da wir wissen immer nicht, über wie viele Leute wir reden und ob es sich um eine Minderheit handelt, ob die Minderheit vielleicht gar nicht mehr so klein ist. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was da irgendwie auf uns zurollt oder schon seit einiger Zeit auf uns zurollt und nicht geringer wird. Und glaube, dass das viel größere Thema ist als eine mögliche Empörungsspirale in den Medien, ehrlich gesagt.
Aber kann man nicht auch irgendwie argumentieren, dass es zusammenhängt? Also ich weiß nicht, ich mag diese Kausalitätskette nicht so sehr. Ich mochte das auch nicht, wie rund um die Dortmunder Proteste dann gesagt wurde, naja, das, was Verantwortliche gesagt haben, das hat dann damit zu tun, dass Leute Farbbeutel und andere Dinge schmeißen. Das ist mir zu kurz gedacht. Ja. Aber es ist ja schon so, dass viele schreiben nicht mehr in Großbuchstaben, in Kleinbuchstaben über den Fußball, sondern nur noch Caps Lock.
Also ich gebe dir total recht. Ich finde auch, dass das direkt den Zusammenhang herzustellen zwischen den Aussagen von Hans-Joachim Watzke und dann den Eskalationen in Dortmund, dass das zu einfach ist, weil natürlich nur weil ein Verantwortlicher kritische Worte über einen anderen Verein verlässt, gibt es noch keinem das Recht, da so zu agieren. Aber natürlich natürlich besteht auch da irgendwie ein gewisser Zusammenhang, dass sich die Leute das zumindest als Alibi nehmen und sagen: Siehst du, der sagt das ja auch. Also ich glaube, dass das irgendwie alles zusammenhängt und was die Berichterstattung über den Fußball anbelangt, es wird mehr in großen Buchstaben geschrieben, aber ich glaube, auch das geht irgendwie mit der Zeit, mit dem Internet, mit den sozialen Medien, wo ja auch Entgleisungen leider immer mehr an der Tagesordnung sind. Also dass es immer nur in Richtung der Medien geht, ist mir, glaube ich, auch dann ein bisschen zu kurz gedacht. Dass wir eine Verantwortung haben, Entschuldigung, ganz kurz, das ist ganz klar und da dürfen wir uns auch nicht von frei machen. Aber mir geht das zu sehr immer in Richtung der Medien. Und ich glaube, genauso wie man nicht den direkten Zusammenhang herstellen kann zwischen den Eskalationen und den Aussagen von Herrn Watzke, genauso, glaube ich, kann man nicht unbedingt den Zusammenhang herstellen zwischen der Berichterstattung und dem, was dann im Netz oder dann halt leider auch teilweise auf der Tribüne passiert.
Also ich halte es in der Tat für einen Doppelpass zwischen der Öffentlichkeit und den Medien, wobei ich mit den Medien jetzt nicht zwingend Zeitung oder TV-Sender meine, sondern eher den abstrakten Begriff Medien, also untereinander dann halt auch soziale Netzwerke. Um jetzt den Bogen ganz groß aufzuspannen, ich sehe letztendlich eine Parallele zu der politischen Situation in den USA, wo ja letztendlich Trump im Grunde genommen die Krönung einer jahrelangen Entwicklung ist, der permanenten Zuspitzung, der Aufspaltung zwischen zwei Lagern, rechts und links, und es kaum noch möglich ist, vernünftig zu argumentieren, weil letztendlich jedes Argument nicht mehr auf Validität überprüft wird, sondern von wem stammt es. Und wenn es ein Argument ist, das aus einem anderen Lager kommt, dann taugt es halt irgendwie schlichtweg nichts. Und diese Zuspitzung, die sich in den USA über viele Jahre zugetragen hat, über die dortige sehr spezielle Mediensituation und mit dem Aufkommen der Talkradios, insbesondere von der rechten Seite, strukturell sehe ich sowas Ähnliches letztendlich jetzt auch hier nach Europa rüberschwappen, und das wirkt sich dann in Deutschland dann beim Lieblingsthema des Deutschen an und für sich aus, nämlich dem Fußball. Wir haben eine Medienlandschaft, und da nehme ich jetzt Zeitungen, TV-Sender und die Websites in die Mangel. Wir haben eine Medienlandschaft, die immer stärker beschleunigt, die meint, sie müsse zumindest 18 Stunden lang am Tag für immer wieder neue Schlagzeilen sorgen. Und das führt dann letztendlich zu Schlagzeilen oder zu Inhalten, die relativ wenig substanziell sind, wo es um Spekulationen geht, die aber halt auch letztendlich so getrimmt sind, dass sie halt sehr viele Klicks und Clickbaiting darstellen.
Aber kann man nicht andererseits auch sagen, dass es, also es war ja schon immer so, dass es den Boulevard gab und dass es die etwas nüchternere Auseinandersetzung mit so Themen auch wie dem Fußball gab, und das eine hat eher das Ausrufezeichen am Ende der Überschrift als das andere, weil das Nüchterne auch meistens ein bisschen relativierender ist, das ist auch ehrlich gesagt oft ein bisschen langweiliger, also viele finden auch den Rasenfunk langweiliger als den Doppelpass, weil man da halt auch, also wir kommen ja selten zu wirklich spitzen Thesen, weil meistens kann man das irgendwie dann schon mit Sachargumenten auch wieder so in die eine und in die andere Richtung verargumentieren. Und ist es nicht eigentlich durchs Internet einfacher geworden, sich auch die Gegenmeinung zu holen? Also ich frage mich manchmal, ob wir da nicht auch ein bisschen verteufeln, denn wenn ich mir angucke, wie viele tolle Informationsquellen ich allein jetzt konsultieren kann, um hier mich auf den Rasenfunk vorzubereiten, das ist ja auch wahnsinnig super. Und dann liegt es halt vielleicht eher tatsächlich an den zugrunde liegenden Entwicklungen, dass halt viele keine Lust haben, sich diese Informationen so zusammenzuklauben, und man dann halt eher die hört, die laut sind.
Das, was du da erzählst, ist für mich die Utopie des Internets, die Mitte der 90er Jahre gelegt worden ist. Ausgehend von ja. Wire. Information wants to be free. Und der mündige Bürger, der sich übers Internet informiert und sich selber seine Meinung bildet. Ich habe ehrlich gesagt diesen Glauben an dieser Utopie inzwischen verloren. Ich sehe stattdessen wirklich dieses quasi permanente Lagerdenken. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, aber mein Ansatz wäre auch, dass es irgendwo was mit der, in Anführungszeichen, Faulheit der Leute zu tun hat, sich differenzierte Meinungen zu holen und die sich stattdessen sehr viel lieber an dieses Lagerdenken aufhängen. Das heißt, es gibt nur eine korrekte Meinung, das ist die Meinung meines Lagers. Ich weiß nicht, wie man es aufbrechen kann.
Ich will auch gar nicht das Internet verteufeln. Ich glaube aber auch, dass es ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass es gar nicht mal so sehr nur um die Ausrufezeichen und die großen Buchstaben geht, sondern vor allem auch um das Beschleunigen. Wir merken das beim Kicker zum Beispiel, dass es immer schwieriger wird, das Produkt an den Mann zu bringen mit, wenn wir haben jetzt heute in der Ausgabe ein sechsseitiges Interview mit Jogi Löw zum Beispiel. Das sind Sachen, das kriegst du ab Sonntagabend um 21 Uhr und spätestens Montagmorgen im Internet zusammengefasst von sämtlichen Agenturen und sämtlichen Anbietern. Und ich habe das Gefühl, auch wenn man mit Leuten spricht, selbst mit Kollegen spricht, die ja eigentlich ein Interesse haben müssen, auch sich so ein ganzes Stück durchzulesen, um zwischen den Zeilen etwas rauslesen zu können, haben das Gefühl, dass es den Leuten immer mehr reicht, die entscheidenden Aussagen, entscheidenden Passagen zusammengefasst auf irgendein Online-Portal zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung, dass das Schnelle immer wichtiger wird und dass die Leute gar nicht mehr Lust haben, sich hinzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, mir dieses ganze Stück durchzulesen, sondern ich habe ja die Grundversorgung habe ich ja, die kriege ich überall, die kriege ich umsonst und das reicht mir. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Teil. Es werden nicht nur die größeren Buchstaben gefragt und die reißerischen, sondern einfach auch das Schnelle. Das ist, glaube ich, auch einfach ein Zeitgeist und dass uns da sicherlich auch wirklich was verloren geht. Gar nicht jetzt uns Zeitung nur, sondern einfach uns als Gesellschaft, wenn das Schnelle immer wichtiger wird und das Substanzielle immer weiter hinten ansteht. Und dann sind wir ganz kurz, jetzt driften wir völlig ab vom Bundesligaspieltag, aber wieder bei den USA, das ist ja auch ein Teil der Entwicklung da gewesen. Das hat sich zugespitzt, weil die Leute irgendwie auch ein Verdruss oder was auch immer, was es hat sich einfach, ich glaube, wenn sich alle intensiv damit auseinandergesetzt hätten, dann hätte es ja dazu nie kommen können. Aber das ist einfach so eine Oberflächlichkeit, die immer mehr Oberhand gewinnt.
Na gut, ich meine, da sind wir hier natürlich an der richtigen Stelle, denn wer sich eine 2 Stunden Spieltagszusammenfassung anhört, das ist zwar immer noch manchmal, das muss auch oberflächlich sein, aber so oberflächlich kann es dann gar nicht sein. Zumindest werden wir daran jetzt hart arbeiten und damit würde ich sagen, lasst uns auch reingehen in den 21. Spieltag. Es gab tatsächlich gar nicht so viele Teams, die an dem Spieltag gewinnen konnten und wenn, dann kamen sie zum Teil auch aus dem Tabellenkeller und deswegen würde ich da gerne erstmal den Blick hinrichten, denn da ist so einiges passiert. Zum einen, eines der Gewinnerteams unten drin ist Werder Bremen, bei Mainz 2-0 gewonnen. Aber Sebastian, wenn ich mir so das Spiel angucke und die Torentstehung, dann sehe ich, 6 von 8 Torschüssen wurden nach Standards kreiert, auch die Tore, wesentlich war da die Standardstärke wichtig und ansonsten hat man erschreckend wenig von Werder gesehen. Kaschiert jetzt dieses 2-0 größere Probleme oder kennen wir die auch eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind?
Zunächst muss man sagen, dass nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Spiel ein entscheidender Fortschritt war, weil Werder hat ja in den ersten Saisonspielen durchaus Ansprechendes gezeigt, hat sehr offensiv gespielt, sehr viel vorwärts gespielt und aber, wie man so schön sagt, sind in Schönheit gestorben oft. Mhm. Und dass sie, es war ja immer die Frage und auch diese Stilfrage, mit der Alexander Nuri leben musste, hat er die richtigen Mittel für den Abstiegskampf und ja. Dass es jetzt gelungen ist, weniger ansehnlich zu spielen, aber ein Spiel über Standardsituationen zu entscheiden, das sind ja nun mal genau diese Dinger, die im Abstiegskampf gefragt sind. FC Ingolstadt gewinnt so seine Spiele und packt so an zum Beispiel. Und ich glaube, dass das schon einmal ein Fortschritt war, dass sie gewonnen haben, dass sie dann auch mit diesen Mitteln gewonnen haben und dass sie natürlich daraus auch die Erkenntnis speisen können, das ist der Weg für den Abstiegskampf und deswegen ein eindeutiger Fortschritt für Werder.
Aber hängt das nicht auch sehr viel mit Spielglück zusammen?
Also man hat schon bei Werder gemerkt, dass sie deutlich an den Stellschrauben gedreht haben, dass sie einen Teil der Offensive letztendlich für eine bessere Defensive in Anführungszeichen geopfert haben oder da zumindest nachjustiert haben. Kruse und Bartels haben enorm nach hinten gearbeitet.
Ja.
Und haben letztendlich es geschafft, über fast die komplette Zeit die Mainzer relativ weit weg vom eigenen Tor zu halten. Und umgekehrt zahlt das dann eben sozusagen dann auch negativ auf die Torgefälligkeit oder auf die Offensivstärke der Bremer ein. Sehr viel mehr als diese beiden Standardtore, die sie erzielt haben, war dann eigentlich zugunsten der Werder-Offensive eigentlich vor dem Mainzer Tor nicht los.
Also ich finde tatsächlich auch, dass wenige Floskeln so ihre Berechtigung haben, wie dass es im Abstiegskampf keine Schönheitspreise zu gewinnen gibt, weil natürlich kommst du, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, erstmal über eine Stabilität ins Spiel und holst dir eine gewisse Sicherheit. Und Werder hat in den ersten Rückrundenwochen gemerkt, dass sie mit ihrem Konzept, dass es nicht zielführend war. Wenn ich an das Spiel in Augsburg denke, dass sie entscheiden müssen. Und genauso wie es kein Spielpech war, dass sie dann da am Ende ins offene Messer laufen, sondern auch eine Frage der Philosophie und eine Frage der Qualität, finde ich, wäre es zu einfach, jetzt einfach nur von Spielglück zu reden.
Ja, ich gebe euch schon recht, ich habe nur so ein bisschen, ich traue dem Braten ehrlich gesagt noch nicht, denn Mainz hat sich auch, also Mainz hat sich auch nicht besonders klug angestellt, beziehungsweise das ist fast ein bisschen zu hart. Man hat, finde ich, in dem Spiel zum ersten Mal richtig deutlich das Fehlen von Malle gesehen. Mainz ist wahnsinnig viel über die Außen gekommen, 23 Flanken geschlagen, allein Samperio 7 Stück und davon aber in alle Richtungen des Feldes, ehrlich gesagt. Und die Mitte wurde offensiv kaum bespielt. Da haben jetzt natürlich auch mit Fritz und Delaney zwei gespielt, die, also das war so eine der Stellschrauben, ne? Also man hat auch wirklich versucht, das Zentrum dicht zu machen. Aber da war Werder in den ganzen letzten Spielen, hat man über die Mitte viel zugelassen. Ganz viele Tore sind durch Chipbälle über die Abwehr entstanden und dann hat meistens Sané das Abseits nicht aufgehoben und so sind Tore gegen Dortmund gefallen und. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie das jetzt gegen eine Mannschaft aussieht, wie jetzt am nächstes Wochenende spielen sie in Wolfsburg. Passenderweise gegen Mali, dann haben wir so ein bisschen den AB-Test unter sehr, sehr komischen Umständen. Ob das reicht? Also kann natürlich sein, aber ich weiß nicht, vielleicht wurde ich auch schon zu häufig, vielleicht habe ich das auch schon zu häufig bei Werder gesehen, dass man in Mainz gewinnt und danach ist es dann irgendwie wieder anders. Hatte man ja unter Skripnik damals auch. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz.
Also das Wolfsburg-Spiel wird insofern interessant sein, weil sich die Frage stellt, wer wird auf der 6 spielen? Fritz hat eine gelbe Karte bekommen, Delaney ist angeschlagen, noch nicht so ganz sicher, ob er wird spielen können. Wird Barkfriede zurückkehren? Also das wird so ein bisschen Nagelprobe sein, wie Werder sich unter diesen etwas geänderten Bedingungen sich defensiv wird verhalten können.
Ich finde, du hast mit Clemens Fritz gerade eine ganz entscheidende Stellschraube angesprochen. Da geht es ja zum einen um den Spielertypen, der das Zentrum dicht macht, vor allem aber auch um diesen Typen, diese Persönlichkeit Clemens Fritz. Der hat jetzt in den letzten Jahren den Abstiegskampf mitgemacht und ich habe das ja in Hamburg einfach auch jetzt über Jahre miterlebt und du brauchst im Abstiegskampf diese bestimmten Typen, die wissen, in welchen Phasen was gefragt sind, ist. Mhm. Und das können Spieler sein, die vielleicht aus der Mode gekommen sind, die vielleicht individuell schlechter sind als der direkte Konkurrent. Aber so ein Gemisch in so einer Mannschaft macht es damit unter aus, wie die Puzzleteile einfach zusammenpassen, dass du einen vielleicht individuell schlechteren Spieler, von dem du eigentlich denkst, der ist ein Auslaufmodell, dass der aber genau in der Situation der Mann ist, der das Ding zusammenhält und der dieses Puzzle vernünftig zusammenfügt. Und ich glaube auch, dass man das bei Werder nicht abschließend beurteilen kann, gerade wenn Clemens Fritz jetzt auch ausfällt. Aber nochmal, diese Erkenntnis gesehen zu haben, dass man mit diesen Mitteln ans Ziel kommen kann, kann der Mannschaft schon einen Schub geben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie in Wolfsburg auf einen Gegner treffen, der wesentlich sicherer und gefestigter ist.
Ja, das stimmt allerdings. Und vor allem, wenn wir dann noch eine Woche weiter gucken, dann kommt ein Heimspiel gegen Darmstadt. Ich glaube, das wird das Wichtige. Da müssen 3 Punkte her. Alles andere wäre nicht nur tabellarisch höchst bedenklich, sondern auch, ich glaube auch tatsächlich, was viel diese Einstellung hergeht, es ist ein Heimspiel, es ist gegen die eine Mannschaft, von der eigentlich alle sagen, oh, das wird aber sehr knapp in der Saison. Ich glaube, in 2 Wochen werden wir dann schon eher wissen können, wie es da weitergeht. Habt ihr noch ein Wort zu Mainz zu sagen? Ich meine, tabellarisch ist das jetzt auch alles andere als erfreulich. 12. Platz, 25 Punkte, damit 6 Punkte vor der Relegation. Die könnte man jetzt in den Abstiegskampf hineinreden, wenn es nicht Mainz wäre. Also ich traue denen ehrlich gesagt zu, die werden da auch wieder ihre Punkte holen.
Also ich fand es schon erschreckend, wie Mainz gegen Werder aufgetreten ist. Und ich sehe bei denen, ich nenne es mal ein Kreativitätsproblem. Gerade der gehypte Transfer Bojan Krikic hat mich bislang noch nicht überzeugen können. Okay, es war jetzt erst sein zweites Spiel, glaube ich, oder sein zweites komplettes Spiel. Aber er ist im Grunde genommen komplett untergetaucht. Er hat noch keinerlei Bindung im Spiel gefunden. Und wenn der nicht zündet, haben die Offensive einfach in der Mitte ein Riesenloch, weil Córdoba kann es sozusagen nicht, kann nicht die alleinige Anspielstation sein für die langen Pässe dort. Er braucht sozusagen Partner, auf die er zurücklegen kann und sich dann wieder selber ins Spiel bringen kann. Und jetzt gegen Werder war es halt so, dass Öztunali eine eher schwache Leistung auf rechts bot. Und damit ist, und mit dem sozusagen untergetauchten Bojan, ist damit das komplette Mainzer Offensivspiel denen um die Ohren geflogen.
Weil man sagen muss, in Mainz hat sich ja schon, solange Mali noch da war, finde ich, ab dem Spätherbst, frühen Winter, eine Entwicklung abgezeichnet, die kurioserweise seit dem Ausscheiden aus dem Europapokal eingesetzt hat, wo man dachte, jetzt haben sie diese Doppelbelastung nicht mehr und die Ergebnisse bleiben aus. Die haben immer im richtigen Moment dann so ein Spiel gewonnen, ich erinnere kurz vor Weihnachten an den Sieg gegen den HSV, wo es auch so war, da hätte der HSV mit dem Sieg, ich glaube, 2 oder 3 Punkte an sie ranrutschen können, haben zurückgelegen, Gewinn durch drei Sonntagsschüssen. Das war auch kein Spiel, was jetzt so ein klassisches souveränes 3-1 war. Und genauso hatten sie dann letzte Woche das Spiel gegen Augsburg. Das waren so zwei Rausreißer, die so Siege an der richtigen Stelle. Aber der Trend in Mainz insgesamt finde ich ist besorgniserregend. Oder okay, das ist vielleicht geht ein bisschen weit, aber zumindest ist der Trend so, dass sie nicht völlig frei von Sorge sein können. Markus Gisdol hat es gestern in Hamburg gesagt, dass er den Abstiegskampf ab diesem Spieltag ausgedehnt sieht auf ein paar Mannschaften. Mhm. Und da sehe ich neben Augsburg eindeutig auch Mainz mit involviert. Man hat, das ist richtig, die haben in den letzten Jahren immer mal solche Situationen gehabt und haben sich immer dann am Ende doch sehr souverän daraus befreit. Ich bin aber bei Kai, mit Jonas Mali fehlt eine Figur, die über individuelle Klasse oft dann auch den Unterschied ausgemacht hat, jetzt in Mainz. Und dieser Trend, der hält jetzt doch schon eine Weile an. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für die das tatsächlich, dass man die bis zum Schluss da unten miterlebt.
Wir haben jetzt eine ganz witzige Konstellation. Ich habe schon gesagt, Werder spielt gegen Wolfsburg und gegen Darmstadt und dann in Leverkusen. Mainz spielt gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg und gegen Darmstadt, exakt dieselben drei Gegner. Und ich würde sagen, vor allem gegen Darmstadt und Wolfsburg, die tabellarisch auch definitiv jetzt mit im Abstiegskampf hängen, über die werden wir auch gleich noch sprechen. Da werden wir sehen, wenn sie da wieder eins von diesen Spielen vielleicht mit dabei haben, wo sie einfach so einen Ausreißer, wie du sagst, haben, dann schauen wir mal. Aber es ist eine interessante Entwicklung, auch weil Mainz so ein bisschen unterm Radar läuft, vielleicht weil man es eben so häufig gesehen hat, dass die dann doch irgendwie immer auf Platz 10 landen, egal was sie tun. Und wenn sie es besonders gut machen, landen sie halt mal auf Platz 6. Und das ist aber vielleicht auch tatsächlich die Gefahr.
Ja, es ist im Grunde genommen das gleiche Phänomen wie halt all die letzten Jahre. Du hast halt ein relativ enges Mittelfeld, Tabellenmittelfeld. Mhm. Du gewinnst drei Spiele hintereinander und plötzlich wirst du permanent auf Europa League Europa League Qualifikation angesprochen.
Ja. Was uns hervorragend zum kommenden Spiel führt, nämlich Eintracht Frankfurt gegen FC Ingolstadt. Da wird jetzt nicht der FCI auf den Europacup angesprochen, eher die Eintrachtler. Und ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei diesem Spiel. Es war sehr turbulent. Schiri Winkmann stand auch bei vielen Entscheidungen im Fokus. Also ich zähle einfach nur mal auf, was ich mir so alles notiert hatte. Die Entstehung des 1:0, das war eine Ecke, ein Abstoß statt einer Ecke. Rote Karte gegen Abraham, eher noch eine der unstrittigeren Entscheidungen. Kein Strafstoß nach Schubser Hector gegen Lescano, dafür Strafstoß für Hansen gegen Rebic, Strafstoß gegen Hector. Aber vorher gab es einen Foul von Lecky an Hasebe oder ein Sperren zumindest. Es gab dann noch eine rote Karte für Lecky. Es gab keinen Strafstoß kurz vor Schluss. Hadar Çınay gegen Tavata. Das waren jetzt einfach nur die strittigen Situationen, von denen ich aber ehrlich gesagt finde, so unter dem Strich kommt der Schiedsrichter gar nicht so schlecht aus diesem Spiel raus, dafür, dass es so viele Situationen gab. Ohne da jetzt so in alles im Detail reinzugehen, findet ihr, das ist ein Faktor der Schiedsrichter, den man bei dem Spiel mit einbeziehen muss? Oder kann man sagen, gerade dass keine der Mannschaften es geschafft hat, diese Turbulenzen aufzuhalten und vor allem die Eintracht, ich glaube Ingolstadt war das eigentlich ganz recht, das so ein bisschen wild auf beiden Seiten des Feldes zu gestalten, vor allem auf der Seite der Eintracht, ist das vielleicht eher nur ein Nebenthema, diese Entscheidung?
Es hat schon dem ganzen Spiel seinen Charakter gegeben. Zweiter Punkt, der relativ wichtig ist, dass Eintracht Frankfurt halt seine beiden Innenverteidiger früh verloren hat. Ja. Abraham durch die rote Karte und Vallejo durch Verletzung noch vor der Halbzeit, beide verloren. Das gerade bei einer Mannschaft, die halt auch viel mit langen Bällen spielt, ist das irgendwie, ja, dann hast du natürlich ein komplettes Problem, was den Spielaufbau angeht.
Ich würde das Schiedsrichter-Thema tatsächlich vernachlässigen. Ich fand auch das Ergebnis und auch das Zustandekommen ehrlich gesagt gar nicht so sensationell. Wenn man sich so vorher den Spieltag angeguckt hat, dann war das tatsächlich eine Partie, wo ich dachte, da könnte es den Außenseiter-Sieg geben, weil natürlich hat Frankfurt bisher eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gespielt, aber auch total am Limit. Und dass du nicht immer ans Limit kommst, ist auch normal. Und Ingolstadt läuft so ein bisschen unterm Radar. Da hat man jetzt gedacht, naja, okay, der HSV ist jetzt da unten raus und Werder steigt sowieso nicht ab und die anderen erwischt es nicht mehr und Wolfsburg und Gladbach. Und Ingolstadt, Darmstadt, da stehen die beiden Absteiger fest. Ich finde, das ist eine fatale Annahme, weil ich finde, dass Ingolstadt unter Mike Walpurgis wirklich eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Das ist wieder das Ingolstadt der letzten Saison. Unangenehm, eklig, wie man so schön sagt, wobei ich eklig da ausdrücklich als Kompliment anbringen möchte. Ich nehme natürlich immer den Vergleich mit dem HSV. Und ich habe dieses Spiel gesehen, Ingolstadt gegen den HSV, und wie sie es da verstanden haben, eigentlich von der ersten Minute an, man kann immer drüber streiten, da gehen halt die ersten beiden Sonntagsschüsse rein, sonst gewinnen sie das Spiel nicht. Dann kann man jetzt sagen, okay, gibt's da die Ecke nicht, gewinnen sie das Spiel nicht. Aber letztlich entwickelst du dir so ein Spielglück auch über das, was du abrufst und was du einbringst ins Spiel. Und ich fand, Ingolstadt ist in beiden Spielen wirklich mit einer Aggressivität und mit einer Art reingegangen und mit einer Stabilität, dass es dann halt auch kein Zufall ist, dass du dir solche Spiele erarbeitest und auch so ein gewisses Matchglück einfach erarbeitest. Und ich glaube, dass Ingolstadt ein ganz, ganz gewaltiges Wort mitreden wird im Abstiegskampf und dass die noch einige Stolpersteine oder für einige noch Stolperstein werden können. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die am nächsten Spieltag auf Platz 15 springen.
Mhm. Haben jetzt 18 Punkte, 19 Punkte vor ihnen, Werder und dann der HSV mit 20 Punkten und FCI spielt jetzt dann zu Hause
gegen Mönchengladbach. Und das ist halt auch wieder ein Gegner, der übers Spielerische kommt. Und sie sind gelungen, sogar den Bayern das Leben wahnsinnig schwer zu machen. Und dann sind wir wieder beim Thema in Schönheit sterben oder die Themen im Abstiegskampf, die Spiele anzugehen. Aber das ist halt genau dieses Verzögern, liegen bleiben, faul spielen, den spielstärkeren Gegner aus dem Konzept bringen. Nichts anderes haben sie letztes Jahr gemacht, nichts anderes hat letztes Jahr Darmstadt gemacht. Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht anrüchig, wenn Mannschaften mit wesentlich weniger Mitteln als andere, wenn sie halt alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Und diese Linie hat Ingolstadt unter Markus Kolczynski irgendwie verloren und unter Mike Walpurgis wird sie ziemlich konsequent wiederverfolgt und sie wirken einfach wieder sehr stabil in ihrem System. Man hat wieder das Gefühl, dass jeder weiß, was er zu tun hat, und es wird, glaube ich, immer wieder Mannschaften geben, die sie ärgern, die vorher nicht damit gerechnet hätten.
Also ich finde schon, dass sie noch ein paar andere Dinge gemacht haben, außer nur aggressiv ins Spiel zu gehen, aber so hast du es ja, glaube ich, auch nicht gemeint. Also was mir in dem Fall, in dem Spiel gefallen hat, also
ich meine halt, sie haben diese Grundtugend haben sie wieder, sie haben diese Stabilität und sie kommen einfach über die Einstellung. Natürlich ist das nicht alles und das andere bringt es dann mit sich, aber das ist so diese Ausgangsposition, von der sie erstmal kommen.
Ja, und damit einhergehend eben ein frühes Anlaufen. Also es war wahnsinnig, dieses Dreieck aus Lescano, Lecky und Groß, nicht für unglaubliche Torgefahr bekannt. Das ist ja so das eine große Ingolstädter Problem, dass so ein bisschen der Knipser vorne drin fehlt. Aber was die in der Arbeit gegen den Ball machen, und zwar im Anlaufen der wichtigen Aufbauspieler des Gegners, das ist einfach super. Das hast du, und das siehst du sowohl gegen solche Mannschaften wie Bayern, wo du sagst, da weißt du ja gar nicht, wen du zuerst anlaufen sollst, aber auch jetzt gegen so Mannschaften wie die Eintracht, da hast du es noch besser gesehen. Den fallen wichtige Leute weg. Gerade Vallejo ist auch im Spielaufbau extrem wichtig. Der verteilt mal einen Ball, wenn Hasebe irgendwo im Deckungsschatten steht und den irgendwie nicht kriegt. Und die haben so angelaufen, dass Hasebe sich immer wieder fallen lassen musste. Und die Eintracht, eine der Schwächen ist definitiv auch die Spielauslösung. Die kann man auch relativ einfach, oder was heißt relativ einfach, aber mit einem hohen läuferischen Einsatz kannst du denen da echte Probleme bereiten. Und das hat Ingolstadt sehr gut hinbekommen, fand ich. Das haben sie echt toll gemacht.
Ich kann mich entsinnen, vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen hat Ingolstadt in Berlin gespielt. Und das war vom Spielcharakter her insofern ungewöhnlich, weil die Hertaner im Grunde genommen passiver gewesen sind als die Ingolstädter. Und die Ingolstädter haben es verstanden, da auch relativ proaktiv das Spiel zu gestalten. Also es ist nicht dieses einfach nur zerstören und sich auf den Gegner einstellen und reagieren, sondern sie haben da in Berlin auch gezeigt, dass sie wirklich das Spiel in Anführungszeichen gestalten können, wirklich versuchen können, dieses Spiel zu machen. Aber gut, in Berlin selber jetzt nicht mit Erfolg, 0-1 verloren. Aber das, als ich es gesehen hatte, fand ich das schon unerwartet. Hätte ich jetzt von Ingolstadt nicht erwartet.
Mhm. Hatte damals, ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Spiel, auch ein bisschen damit zu tun, aus welcher Situation die Hertha kam. Und man wusste eben, umschalten willst du Ingolstadt jetzt auch nicht lassen. Und im Umkehrschluss mag Berlin das eigentlich ganz gerne, erstmal das Heft aus der Hand zu geben, dann den Gegner so ein bisschen einzulullen mit schier unendlichen Pässen zwischen den Innenverteidigern, und dann kommen aber die Vertikalpässe. Ja, und bei der Eintracht, ich meine, dieses Spiel war jetzt ein Sonderfall mit ganz, ganz vielen Geschichten. Wir haben dann noch einen verschossenen Elfmeter, wo dann vor allem der Nachschuss von Hasebe, wo Kovac danach aber auch sagt, das habe ich mir ehrlich gesagt aber bei der Szene auch gedacht, die Art und Weise, wie schon gejubelt wurde, als Elfmeter Pfiff kam gegen Hansen, da habe ich mir auch gedacht, also Jungs, macht den erstmal rein, das haben wir in dieser Saison, allein schon dieser Woche, wie oft wir das schon gesehen haben, dass Elfmeter nicht reingehen, Also da kommt viel zusammen. Was ich aber interessant finde, ist, wie oft es eigentlich die Eintracht geschafft hat, obwohl Ingolstadt defensiv ja wirklich auch sehr diszipliniert arbeitet, hatte die Eintracht hatte 11 Schüsse im Strafraum und daraus kein Tor kreiert. Ich frage mich, ob vielleicht das größte Problem von Frankfurt so ein bisschen ein Sturmproblem ist. In dem Spiel waren es jetzt Meier, Seferovic und über die Außen Rebic und Barkok. Vielleicht sehen wir auch jetzt, was passiert, wenn Alex Meier nicht mehr jedes Spiel irgendwie einmal einen reindrückt.
Was natürlich, oder die Eintracht schleppt natürlich das Problem mit sich rum, dass Fabian immer noch ausfällt. Ja. Hm. Auch jemand, der halt aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr sorgen könnte. Also wird man abwarten müssen, wenn er wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wann es soweit ist. Ob das nachhaltig die Offensivgefahr von der Eintracht verbessert.
Ich finde auch, dass Frankfurt eigentlich in dem Jahr schon gar nicht mehr so abhängig von Alex Meier ist, wie es in der Vergangenheit war, sondern es ist ja tatsächlich eine Mannschaft, die übers Kollektiv gekommen ist, wo sicherlich Marco Fabian einer ist, der den Unterschied ausgemacht hat. Und nochmal, das ist aus meiner Sicht eigentlich eine Mittelklasse-Mannschaft, die total am Limit gespielt hat und die jetzt wahrscheinlich einfach eine ganz normale Phase durchläuft. Und wenn dann halt ein entscheidender Spieler wegbricht und dieses Thema Torgefahr und auf mehrere Schultern verteilt zu haben, das haben sie ja schon länger. Mhm.
Aber ich sage dir, sollten die in den Europacup kommen, dann werde ich dir den Grund dafür jetzt genannt haben.
Und zwar?
Hoffe ich, die Heimspiele. Also man spielt jetzt zu Hause noch gegen Freiburg, gegen Hamburg, gegen Gladbach, gegen Werder, gegen Augsburg, gegen Wolfsburg und dann am letzten Spieltag, der ja ein Freak-Spieltag ist, wenn es um was geht, gegen Leipzig.
Aber dann sage ich dir das Gegenargument, für mich ist Frankfurt keine Mannschaft, die genannten Gegner einfach so schlägt. Mhm. Also sie haben zu Hause Dortmund geschlagen und sie haben ja viele Außenseiter-Siege erlangt, eigentlich genau mit den Mitteln, dass sie der Außenseiter waren, der alles reingelegt hat in dieses Spiel. Ich glaube, dass es kein Selbstgänger ist, zu Hause Freiburg und andere Abstiegskandidaten für Frankfurt zu schlagen, weil diese Qualität, dass sie eine Favoritenrolle annehmen und die dann über ihre spielerische Dominanz durchsetzen, die sehe ich halt bei Eintracht Frankfurt nicht. Mhm.
Ja, okay, das
ohne ihre Saison bisher schmälern zu wollen.
Ja, klar. Das kann man auch nicht tun. Die stehen auf dem 5. Tabellenplatz. Ja. Jetzt, denen wird nach unten hin nichts mehr passieren und man muss sich da wirklich nicht lange zurückerinnern. Es reicht nämlich schon die letzte Saison, um zu sehen, was das für eine Leistung ist. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ja auch über den DFB-Pokal. Da hat man mit Bielefeld zu Hause jetzt auch nicht das Schlimmste losbekommen. Die Eintracht jetzt zunächst auswärts in Berlin. Und dann zu Hause, wie angesprochen, gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei den Bayern. Und dann schauen wir doch mal, wie sich die Saison der Eintracht weiterentwickelt. Und wer Details möchte, dem sei der Eintracht Frankfurt Podcast sehr ans Herz gelegt. Da höre ich auch selbst gern wieder rein. Lasst uns zu der einen Mannschaft kommen, wo ich gesagt habe, da gehen die Meinungen gar nicht mehr so weit auseinander, dass es eng werden wird. Der SV Darmstadt 98. Vor der Saison ging da ehrlich gesagt die Meinung auch noch nicht so weit auseinander, aber das war eher ein Argument für sie, denn man hat den ersten Klassen halt auch viel über so ein Underdog-Image geschafft. Und jetzt verliert man in Hoffenheim 2-0. Und hat mit 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und insgesamt nur 12 erzielten Punkten schon ein ordentliches Laster zu tragen. Und da müsste jetzt dann in den Spielen, die jetzt dann noch kommen, unter anderem gegen Werder Bremen, die ich schon angesprochen habe, schon noch einiges runterfallen. Warum hat es denn Kai jetzt auch gegen Hoffenheim ja nicht gereicht, suggeriert, ja, sie hätten es locker schaffen müssen, aber warum hat man es nicht schaffen können, das, was man da in Ansätzen schon gut gemacht hat, auch gerade in der ersten Halbzeit, über die volle Zeit zu bringen? Ist es einfach individuelle Qualität, die dann bei Hoffenheim reinkommt, wo Darmstadt nicht nachziehen kann?
Ich denke beides ein bisschen. Also einerseits die Qualität, die Hoffenheim dann hat noch einwechseln können und auf der anderen Seite auch möglicherweise die Körner, die Darmstadt schlichtweg ausgegangen sind. Also es war schon ein Abfall nach 60 Minuten zu spüren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Hoffenheim ja durchaus in der Lage ist, einen flotten Ball zu spielen, wenn du den verteidigen willst. Musst du schon diverse Kilometer runterspulen. Das kann dann einfach für die Darmstädter schlichtweg zu viel gewesen sein. Und wie gesagt, dazu kommt dann halt wirklich irgendwie die einfach super Qualität, die Hoffenheim da individuell hat.
Ja, die Einwechslung von Kramaric jetzt so in der Retroperspektive so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Hat ein super Spiel gemacht und letztlich Hoffenheim dann so ein bisschen auf die Siegerstraße gebracht.
Eindeutig. Und ich bin Mike Kai. Ich glaube, bei Darmstadt ist es tatsächlich dann einfach auch wirklich die Qualitätsfrage. Sie haben sicherlich jetzt in der Winterpause individuelle Qualität dazugeholt. Trotzdem haben sie nicht die Qualität, die Konkurrenz hat. Und sie haben halt durch diese vielen Wechsel im Sommer und im Winter einfach diesen ganz speziellen Spirit, der sie 2 oder eigentlich fast 3 Jahre getragen hat, der ist natürlich zwangsläufig verloren gegangen. Ich glaube, dass sowas sich halt auch im Fußball tatsächlich nicht auf Abruf und auf Knopfdruck wiederholen lässt. Sowas wächst halt alle paar Jahre mal, gibt so eine Generation von Mannschaften, die so wachsen und dann sowas in sich tragen, und dann gibt's die halt auch wahrscheinlich jetzt in den nächsten 10 Jahren in Darmstadt nicht mehr. Und ich glaube, dass es für sie einfach wahnsinnig schwer wird, gerade weil, ich habe das ja schon gesagt, Ingolstadt sehe ich in der Lage, noch den ein oder anderen Sieg zu landen. Und Werder, HSV, Wolfsburg, das sind ja alles Mannschaften, da wird ja jetzt keiner, also da sehe ich keine Mannschaft, die völlig einbrechen wird. Mhm. Das heißt, es reicht ja nicht mal mehr, Darmstadt reicht ja eigentlich bei 7 Punkten Rückstand nicht mal mehr eine überragende Serie, sondern sie müssten halt auch noch darauf angewiesen sein, dass da Mannschaften völlig wegbrechen, und das sehe ich irgendwie nicht.
Ich finde es insofern ein bisschen tragisch, ein bisschen großes Wort, aber was, glaube ich, für die Darmstadt-Fans ein bisschen hart zu schlucken ist, ist, wie viele Komponenten jetzt in den Spielen eigentlich passen. Also auch dieses Spiel jetzt gegen die TSG, das war ein läuferisch, deswegen fand ich das sehr gut, dass du das angesprochen hast, Kai, war das eine Abnutzungsschlacht. Hoffenheim ist 120 Kilometer gelaufen, Darmstadt 118 Kilometer, das ist weit über Bundesliga-Durchschnitt. Die haben sich richtig gegeben, die haben auch gerade in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft, auch wenig zuzulassen, hatten überraschend viel Ballbesitz, 42%, das ist, da wird manchem Darmstadt-Fan fast schon schwindelig von. Also sie haben sehr, sehr viel gebracht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das ist wirklich ein bisschen bitter. Hätte man das in der Hinrunde schon gesehen, wo auch gerade so manche Teams ja nicht so gut in die Saison gestartet sind, die gegen die sie gespielt haben, dann könnte es sein, dass wir jetzt über einen Darmstadt reden, was auch 18 Punkte hat, und dann ist es eine komplett andere Situation. Also eigentlich, das ist das Paradoxe. Wir reden jetzt darüber, dass sich das fast so ein bisschen entschieden hat Richtung Abstieg, aber jetzt bringen sie die besseren Leistungen. Also
sie leben eindeutig eher mit der Hypothek von 8 Punkten nach der Hinrunde. Man hat tatsächlich das Gefühl unter Thorsten Frings, dass sich was weiterentwickelt, dass sie vor allem auch nicht mehr nur diesen Darmstadt 98 Fußball spielen. Ich meine, das Spiel gegen Dortmund, das waren Chancen, plus das hätte man ja auch genauso nie für möglich gehalten, dass sie gegen Dortmund nicht durch 2 Sonntagsschüsse beim eigentlich Einbahnstraßenfußball gewinnen, sondern wirklich das Spiel ja verdient gewonnen haben, weil sie mehr Torchancen hatten. Und ich sehe das auch so, dass sich in Darmstadt was entwickelt hat. Dass es sogar dahin, auf dem Weg dahin ist, ein anderer Fußball zu werden, aber dass es womöglich einfach zu spät kommt aufgrund der Hypothek der Vorrunde.
Das Paradoxon spiegelt sich ja letztendlich auch in dieser Partie wieder. Du hast auf der einen Seite, war es eigentlich nur eine gefühlte 0-1 Niederlage, weil das zweite Tor von Hoffenheim ist in der Nachspielzeit gekommen, bei einer Geschichte, wo man irgendwie im Eishockey sagen würde, es war quasi eine Empty-Net-Situation, bei der sich Darmstadt halt über Elfmeter irgendwie noch rausgerettet hat. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass in den letzten 20 Minuten nicht ein einziger Torschuss von Darmstadt aufs Hoffenheimer Tor gekommen ist. Also ich sag mal, ein guter Trainer sucht sich jetzt so die Daten und Informationsbrocken raus, um da entsprechend noch Hoffnung irgendwie raus zu extrahieren. Ich bin gespannt, ob Thorsten Fricks ein derart guter Trainer ist, weil so in der Außendarstellung wirkt er doch etwas, wie soll ich sagen, sehr bodenständig, hemdsärmlich, vielleicht auch limitiert.
Also ich glaube zumindest nicht, dass Darmstadt jetzt für viele Gegner ein leichtes Opfer wird. Ich glaube auch, dass sie am Ende absteigen werden, weil der Rückstand jetzt zu groß ist und dass es für sie schwierig wird, so eine Aufholjagd zu starten. Aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, Frankfurt hat Darmstadt zu Hause. Man neigt ja dazu, Werder hat jetzt Darmstadt zu Hause. Also ich glaube schon auch, dass die noch den ein oder anderen Gegner ärgern werden. Und ich glaube nicht, dass die jetzt abreißen lassen, weil man hat jetzt gesehen unter Thorsten Frings, hemmsämlich hin oder her, Sie haben gegen Köln eine desaströse Defensivleistung erbracht, aber eigentlich in allen anderen Spielen davor gegen Gladbach und auch jetzt danach hat man gemerkt, dass sie auf Augenhöhe den Gegnern begegnen.
Ja, absolut. Und vielleicht werden das jetzt die entscheidenden Wochen. Die nächsten 4 Spiele gegen Augsburg zu Hause für Darmstadt, auswärts in Bremen, zu Hause gegen Mainz und dann auswärts in Wolfsburg. Das sind allesamt Teams, über die wir heute zumindest mit einem Fragezeichen über Abstiegskampf reden werden. Und bei manchen ist es eindeutig ein Punkt dahinter. Vielleicht schafft er es, eine Dynamik in den Ergebnis hinzubekommen über den Spirit. Das wäre dann so ein bisschen so, wie Darmstadt das in der letzten Saison geschafft hat. Ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen. Glaube auch, dass es einfach durch die Hypothek der 8 Punkte nicht reichen wird. Das ist einfach zu schlecht in der Bundesliga. Da musst du fast schon eine Meisterrückrunde spielen, damit du nicht absteigst. Aber bin ich auch gespannt. Und dann, wenn er es schafft, da so einen Spirit zu entwickeln über diese 4 Spiele hinweg, dann würde ich mir das auch sehr gerne in der 2. Liga nochmal angucken und Thorsten Frings dann neu bewerten, denn ich sehe es genau wie du und Außendarstellung ist noch so ein bisschen, also jetzt nicht ganz Thorsten Legert beim FC Remscheid, aber schon sehr einfach gewählte Worte und man hat so den Eindruck, auch noch so, man spürt die Unsicherheit so ein bisschen durch die Mikrofone durch. Wie sollte es irgendwie auch anders sein? Aber das kann man ja lernen und das ist ja eigentlich nicht die hauptsächliche Trainerarbeit. Ich würde mir schon gerne angucken, ob er vielleicht auf dem Platz noch was anderes bringen kann.
Ja, auf deiner Seite, es gab ja vor 2 Wochen diese Geschichte mit dem Darmstadt-Spieler, der in die MLS wechseln wollte.
Jung wird,
und das Handling der Geschichte auch von Thorsten Frings passt halt irgendwie auch sehr gut zu seiner Außendarstellung oder zu seiner Rhetorik. Das war etwas plump, das war auch so ein bisschen Blut und Boden. Mhm. Ja, mal gucken.
Er macht es noch nicht so lange. Schauen wir es uns mal an, wie weit es geht. Und was machen wir mit Hoffenheim? Jetzt mit 2-0, wichtige 3 Punkte geholt, Tabellenplatz 4, 37 Punkte. Hinten dran auf 5 und 6 erstmal Frankfurt und Berlin, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wo ist die Tendenz. Und du hast ja auch schon gesagt, Frankfurt eher am Limit und eher Mittelklasse-Mannschaft. Das heißt, ich sag mal, die haben jetzt nicht den direkten heißen Atem im Nacken. Wo kann das noch hingehen? Mir fällt es inzwischen zunehmend schwerer, Hoffenheim überhaupt einzuschätzen. Die werfen so ganz, ganz viele verschiedene Dinge in die Waagschale. Das fängt bei einer sehr harten Zweikampfführung manchmal an in manchen Spielen. Manchmal ist es taktisch herausragend, vor allem das Ingame-Coaching von Nagelsmann, da ist er einfach gut. Und dann haben die einfach so einen Habitus, die verlieren einfach nicht mehr. Und mit dieser Einstellung gehen sie in die Spiele. Da wurden sie jetzt im Jahr 2017 eines Besseren belehrt, aber sie mussten auch mal wieder erfahren, wie es ist, wenn man verliert. Aber gerade so ein Spiel gegen Darmstadt 2-0 dann doch relativ einfach hinten raus zu gewinnen, wo der Gegner 119 Kilometer läuft und dir an jedem Zentimeter des Spielfelds versucht, einfach das Spiel unangenehm zu machen. Das ist für mich eine echte Qualität. Ich glaube, das kann noch sehr, sehr weit führen bei Hoffenheim.
Würde ich auch sagen, zumal du hast es gerade gesagt, sie mussten sich jetzt im 9. Jahr daran gewöhnen, auch mal Spiele zu verlieren. Und das Entscheidende war ja immer, wie geht man damit um? Ne? Die hatten diese Wahnsinnsserie, dass sie durch das erste Halbjahr ungeschlagen durchgekommen sind. Was macht das mit einer Mannschaft, wenn dann diese Serie reißt? Jetzt haben sie 2-mal verloren und sind jeweils zurückgekommen und haben prompt geantwortet. Man kann immer sagen, okay, jetzt hatten sie mit Darmstadt dann vielleicht einen dankbaren Gegner. Wir haben gerade in der Analyse rausgefunden, ganz so war es dann eben doch nicht. Und noch dazu ist es halt auch egal. Du hast die Antwort geschafft. Du bist nicht weggebrochen und nicht in so eine andere entgegengesetzte Dynamik reingekommen. Und ich glaube, das zeigt, dass das in Hoffenheim halt kein Wunder ist, sondern halt wirklich das Ergebnis von der Stabilität und von einer herausragenden taktischen Arbeit und halt auch von einer Mannschaft, die natürlich auch eine gewisse individuelle Qualität besitzt.
Mhm. Soll ich euch mal sagen, was mein Gefühl sagt? Jetzt lasse ich doch mal eine Prognose fallen. Am 5. Mai, das ist der 32. Spieltag, spielt Hoffenheim auswärts in Dortmund. Und ich glaube, da wird es um die direkte Champions-League-Qualifikation gehen. Und das wird dann ein sehr schönes Spiel, auch mit der ganzen Historie, die dieses Auswärtsspiel von Hoffenheim in Dortmund hat. Da ist so viel passiert, schon auch im Pokal ja tatsächlich.
Vielleicht reaktivieren sie dann Sehat Zahedjovic.
Wenn Dortmund Roman Weidenfeller reaktiviert,
dann ja, genau. Was geht. Abschiedsspiel von Weidenfeller.
Ich finde die Prognose nicht so gewagt, ehrlich gesagt.
Okay, dann mache ich es nicht zum Sendungstitel und versuche damit Clickbait-mäßig mir Leute zu holen. Damit haben wir jetzt über die hinteren 3 der Tabelle schon gesprochen. Und was jetzt dringend mal an der Zeit ist, ist über den HSV zu sprechen, denn Sebastian, sowohl du bist da natürlich ganz, ganz tief drin und Kai ja auch hier aus Hamburg definitiv auch mindestens mit 1,5 Augen auf dem HSV, würde ich mal behaupten. Der HSV spielt im Topspiel gegen Freiburg zu Hause 2-2, holt sich damit das eine Pünktchen, was einen auf Tabellenplatz 15 schiebt und ist immer noch ungeschlagen jetzt im Jahr 2017.
Das stimmt nicht.
Ach ja,
wir haben die ersten beiden Spiele verloren. Wir hatten hier schon die erste große Krise des Jahres 2017.
4 Spiele in Folge ungeschlagen, so hat es mir aufgeschrieben.
Ja, genau.
Da sieht man halt, wie gut es ist, dass hier der HSV-Experte sitzt. Jetzt lass erstmal beim Spiel bleiben und dann kannst du mir sehr gerne erklären, was so generell beim HSV gerade passiert, Sebastian. Geht denn das Ergebnis so in Ordnung letztlich mit dem Unentschieden?
Ja, ich glaube, in Hamburg wird dem Punkt ein bisschen nachgetrauert, weil Aaron Hunt in der Schlussphase den Elfmeter verschossen hat. Ehrlicherweise muss man aber sagen, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, dann hätten sich alle in den Arm gelegen über diesen Punkt, weil Freiburg wirklich ein super Spiel gemacht hat. Also ist eine klasse Mannschaft. Trotzdem muss der HSV eigentlich aus meiner Sicht nicht hadern, denn er hat auch in dem Spiel eine neue Stabilität und Qualität bewiesen. Er musste damit leben, dass Nikolai Müller sich am Morgen abgemeldet hat, dass sich Bobby Wood 2 Minuten vor Spielbeginn abgemeldet hat und Kyriakos Papadopoulos nach knapp 30 Minuten. Und damit reden wir über 3 Spieler, die wirklich ganz entscheidende Faktoren dieses Aufschwungs der letzten 2 Wochen waren. Und dass die Mannschaft, das klingt immer so nach Alibi-Gerede, aber ich finde, der HSV ist keine Übermannschaft. Und wenn wir reden hier nicht über Bayern, sondern über den HSV. Und wenn dem HSV 3 solche Spieler wegbrechen, noch dazu so kurzfristig, dann ist das schon eine Qualität, dass es einem gelingt gegen eine Mannschaft wie der SC Freiburg, der für mich viel zu sehr unterm Radar läuft in der öffentlichen Wahrnehmung, dann da zumindest eine halbwegs stabile Vorstellung hinzulegen. Es war nicht so stabil wie die letzten Wochen. Gerade in der ersten Halbzeit wurde hinten mehr zugelassen als zuvor. Trotzdem hat man sich halt reingebissen und reingearbeitet und diesen Punkt am Ende verdient mitgenommen. Und ich denke, dass auch der Umgang mit diesem Unentschieden ein ganz entscheidender Faktor für das ist, was in Hamburg gerade passiert, dass so eine gewisse Realität langsam Einzug hält, dass halt nicht mehr alle stöhnen und aufschreien und sagen, oh Gott, 1-1 gegen 2-2 nur gegen Freiburg zu Hause und die anderen da unten haben alle gewonnen. Für den HSV gilt dasselbe wie für Darmstadt und Ingolstadt. Wer so einen Start hinlegt mit 2 Punkten aus 10 Spielen, der hat eine Hypothek mit sich rumzuschleppen, dass eigentlich jeder Punktverlust sie immer wieder unten reinreißen wird. Damit werden sie bis zum 34. Spieltag leben müssen. Aber insgesamt ist eine Entwicklung zu sehen. Und ich finde, die war auch trotz des nur Unentschieden, in Anführungsstrichen, gegen Freiburg sichtbar am Samstag.
Kai, du hast schon mit dem Kopf genickt. Das trifft auch so, wie du das Spiel gesehen hast.
Ja. Also wenn man jetzt mit den Zoom reingeht ins Spiel, war es ein Spiel, was halt verschiedene Phasen kannte. Weil man sagen muss, aufgrund der überwiegenden Mehrzahl der Minuten in der zweiten Halbzeit wäre halt auch ein Sieg von Freiburg nicht unverdient gewesen. Aber der HSV hat nichtsdestotrotz auch seine starken Phase gehabt, teilweise in der ersten Halbzeit, dann die letzten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Also wenn der HSV das Ding gewonnen hätte, hätte sich Christian Streich auch nicht großartig beschweren können. Also es war insofern ein wirklich offenes Spiel. Was vom Spiel hängen geblieben ist bei mir, ist auch, wie stark das Markus Gisdol moderiert hat nach dem Spiel, im Sky-Interview nach dem Spiel, in der es geschafft hat, in einer Minute, glaube ich, so ziemlich irgendwie alles reinzupacken an Differenzierung und Moderation, was nur irgendwie möglich ist, inklusive der recht interessanten Elfmeterszene. Ja, wo er halt aber insgesamt zum Spiel halt auch deutlich gemacht hat, kann man gewinnen, aber man darf sich halt auch nicht über das Unentschieden beschweren, weil die Freiburger halt irgendwie sehr stark waren.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, beim Elfmeter in der 88. Minute treffen sich Hunt und Gregoritsch mit dem jeweils einem Ball auch noch in der Hand und diskutieren darüber freundschaftlich, wer denn jetzt diesen Strafstoß ausführen dürfe. Und Hunt vergibt dann, doch kläglich ist dann vielleicht das Adjektiv, was okay ist.
Es war ja dann Gisdol, der von der Seitenlinie Sakai zu sich gerufen hat und ihn beauftragt hat, er möge ja zum Elfmeterpunkt gehen und klar machen, dass Hunt den Elfmeter schießen soll. Woraufhin Gregoritsch dann auch, ich glaube, etwas gut entbrannt den Ball dann auch irgendwie weggeschossen hat. Im Interview nach dem Spiel hat Gisdol die Situation geschildert und er hat zwar nicht die Augen verdreht, aber es war ihm dann doch irgendwie deutlich anzumerken, dass er so ein bisschen als Kindergarten empfand, dass er jetzt irgendwie auch sozusagen die Nummer 2 hinter dem klaren Elfmeterschützen Wood habe durchnummerieren müssen demnächst oder muss ab demnächst festlegen, dass Hunt die Nummer 2 ist und Gregoritsch dann die Nummer 3. Aber er hat sich, glaube ich, dann auch damit abgefunden, dass er eine entsprechende Ansage machen muss.
Ja, ich finde, er hat das ja am Sonntag nach dem Auslauf nochmal relativ differenziert geschildert und eigentlich auch klar gesagt, Bobby Wood war sein Elfmeterschütze. Der ist dann halt wirklich ganz, ganz kurzfristig ausgefallen und er musste dann überlegen, was er macht. Er hatte La Soga und Gregoritsch als Alternativen für die Sturmmitte, als Wurtersatz quasi im Kader. Beide kommen aber aus einer Verletzung. Bei beiden war klar, er kann sie nicht von Anfang an aufbieten, weil die kaum für 90 Minuten, geschweige denn für 60 Luft haben. Also hat er sich dann für die Variante entschieden, Hunt, der eigentlich rechts spielen sollte, ins Zentrum zu stellen und mit Dennis Diekmeyer einen Außenverteidiger auf die rechte offensive Außenbahn. Also das waren ziemlich viel Verschiebungen. Er hat gesagt, woran er einfach nicht gedacht hat, war eine Elfmeter-Reihenfolge festzulegen. Mhm. Kannst du natürlich immer sagen, muss das eine Mannschaft selbst regeln? Muss das der Trainer vorgeben? Er hat dann gestern relativ klar gesagt, er wird das jetzt künftig anders handeln und wird das und hat sich diesen Schuh eigentlich auch mit angezogen, was ihn, finde ich, auch sehr ehrt. Und du hast das gerade genau richtig gesagt, er hat wirklich in die Analyse alles reingepackt und hat auch, finde ich, diese Elfmeterszene sehr, indem er sich da den Schuh mit anzieht, sehr, sehr gut beurteilt und sehr gut gelöst. Es passt zu seinem Auftreten, passt zu seinem Auftreten in den letzten Monaten, was er am Siedepunkt der HSV-Krise nach diesem 2:5 gegen Dortmund zu Hause im November, was er hier angefangen hat, umzusetzen, wie er sich verkauft, wie er Entscheidungen durchsetzt, wie er auch richtige Entscheidungen trifft, das ist absolut bemerkenswert. Muss ich persönlich sagen, das hätte ich ihm nach den ersten Eindrücken der ersten Wochen tatsächlich so nicht zugetraut. Aber er hat offensichtlich hier seinen Weg gefunden und hat auch diesen Samstag tatsächlich sehr gut hinter sich gebracht.
Ich finde, bei Gisdol kann man ganz gut ablesen, jetzt so im Nachhinein lässt sich das natürlich sehr einfach sagen, aber der musste so ein bisschen sein neues Mindset finden. Der kommt aus Hoffenheim und das hat er auch relativ offen gesagt, dass er am Anfang vor allem drüber nachdenken musste, wie viel kann er den Spielern jetzt in welchen Dosen schon im Training verabreichen. Also sprich, der kommt aus einem sehr komplexen Fußball, der denkt sehr komplex über Fußball und das, was aber gefragt war, als er angefangen hat, waren eher die einfachen Dinge. Mach es schlichter, gib den Leuten Lösungen an die Hand, die sie nicht überfordern und wo auch der Kader, den er nicht zusammengestellt hat, damit zurechtkommt. Und das hat so ein paar Spieltage gedauert, bis er da seinen Weg gefunden hat. Dann hatte er auch eine feste Elf, die er so durchgezogen hat und es kamen nur immer Sperren und Verletzungen dazwischen. Und jetzt hat man tatsächlich den Eindruck im Winter, dass er vielleicht so ein klein bisschen mehr Gas gegeben hat, jetzt auch mehr eine Gisdol-Mannschaft aus dem HSV zu machen.
Ich finde, das kommt da ganz viel zusammen bei Markus Gisdols Start in Hamburg. Einmal war es diese Unruhe, die in Hamburg war, dass er wirklich, das muss man ja sagen, es war, glaube ich, es gab deutlich einfachere Aufgaben, als den HSV im September hier zu übernehmen. Die Unruhe um den Vorstand, um den Aufsichtsrat. Und, damit wir auch fußballspezifisch werden, es war natürlich auch ein ganz anderer Fußball, der bei Bruno Labbadia gefragt war. Bruno Labbadia hat viel Wert auf Ballbesitz gelegt, auf eine Spielkontrolle und auf eine Stabilität von hinten heraus. Markus Gisdols Philosophie von Fußball ist eine ganz andere. Das war im Dubai-Trainingslager wunderbar zu beobachten. Der will diese Überfallattacken und er hat natürlich mit Philipp Kostic, Nikolai Müller und mit Bobby Wood vorne drin auch wirklich drei Spieler, mit denen du die Gegner überfallen kannst, mit wahnsinnigem Tempo. Das Leipzig-Spiel war ein Musterbeispiel, finde ich. Dafür, wie der HSV Fußball spielt, da haben sie es teilweise, ich möchte fast sagen, in Perfektion gespielt für ihre Möglichkeiten. Mit Luis Holtby setzt er auf A10 auf einen Spieler, der aus meiner Sicht gar nicht der klassische Regisseur ist. Da hat man jetzt auch gesehen, dass Aaron Hunt fußballerisch von dem, wie man die Spitzen einsetzt, wie man die Steckpässe in die Tiefe spielt, eigentlich viel, viel geeignetere Qualitäten hat. Aber Luis Holtby passt in dieses System des aggressiven Anlaufens, des Metamachens, passt er halt rein. Und so hat er wirklich so ein Offensivquartett gefunden, das halt, wie du gerade so schön gesagt hast, Gisdol Fußball spielt. Oder Gisdol Fußball spielen kann. Und das sind, glaube ich, zwei Komponenten, die halt zusammenkommen. Einmal, dass er in eine wahnsinnig unruhige Phase reingekommen ist, die es ihm schon mal schwer gemacht hat, anzukommen, sich zu finden und einfach auch wirklich diesen Zielbruch ganz langsam vollziehen musste, weil der HSV einfach ganz anderen Fußball gespielt hat, als den, der ihm vorschwebt.
Aber der HSV, wenn nicht der HSV, wenn er jetzt nicht auch viele Steine aus dem Weg räumen müsste im weiteren Saisonverlauf, jetzt eben aktuell Ausfälle von Spielern. Was bedeutet das denn, wenn Wood und Müller offensiv fehlen? Wie kann der HSV das kompensieren?
Man hat gesehen gegen Freiburg, das bedeutet, dass es ein anderes Spiel ist. Aaron Hunt hat aus meiner Sicht sein bestes Spiel im HSV-Trikot gemacht, wohlgemerkt auf der rechten Außenbahn. Aber natürlich war es ein komplett anderes Spiel. Aaron Hunt ist bekanntermaßen aus 10 Jahren Bundesliga nicht der Linienflitzer wie Nikolai Müller. Aber er hat das Spiel einfach komplett verändert. Er ist immer wieder mit dem Ball an Fuß nach innen gezogen, hat das Spiel verlagert mit Flankenwechseln, hat das Spiel beruhigt. Und es war einfach ein anderer HSV. Und Michael Gregoritsch spielt in der Spitze auch anders als Bobby Wood. Er geht nicht so sehr in die Gasse, er kann mit dem Rücken den Ball zum Tor gut abschirmen, ist stark in der Luft. Also es ist einfach durch diese beiden, wenn diese beiden Spieler ausfallen, ist es ein komplett anderes Spiel. Und trotzdem hat der HSV bewiesen, dass er einen Plan B hat, dass er eben nicht wegbricht, wenn zwei Säulen aus diesem Offensivkonzept wegfallen, sondern dass er halt eine Alternative hat. Und das hat man auch schon im Pokal gegen Köln gesehen, wo Markus Gisdol gleich 6 Änderungen vorgenommen hat. Und ich finde das halt auch ein Zeichen dieser Stabilität, dass dann halt nicht alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass dann vermeintliche Hinterbänkler eben doch die Qualität haben, einem funktionierenden Gerüst ihre Qualitäten abzurufen.
Ja, Stichwort Stabilität. Da haben wir ja auch Mavra und Papadopoulos. Ist sehr interessant, wie mit zwei klugen Transfers, wie ich finde, sich auch die Statik im Hamburger Spiel verändert hat. Und jetzt nicht nur, weil Papadopoulos dann der Go-Getter in den entscheidenden Spielen gegen Leverkusen und Leipzig war, jetzt aber ausgefallen. Was denkst du, Kai? Wie wichtig ist diese Säule? Mir fällt es fast ein bisschen schwer, das zu beurteilen nach so wenigen Spielen, vor allem, weil man ihn eher an den Toren misst, als an seiner Defensivleistung, was ja aber vielleicht das Wichtigere ist.
Irgendein Sky-Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat anlässlich des Leipzig-Spiels gesagt, Papadopoulos wurde vor allen Dingen für die Hygiene geholt.
Aus Lindemann etwas, war das, glaube ich.
Etwas schräg ausgedrückt, aber ich fand, für mich ist das die Schlüsselszene des Spiels gewesen, beim Halbzeitpfiff, als Papadopoulos zu Wallacy gegangen ist und die beiden sozusagen diese Kopfball-Tor-Situation nachgemacht haben. Und also ich kann mich nicht entsinnen, so einen Typen wie Papadopoulos beim HSV in den letzten Jahren gesehen zu haben. Ein Typ, der Social Skills hat. Bei dem man wirklich das Gefühl hat, dass der es schafft, so ein Amalgam zu formen, das Team zusammenzubringen. Das ist jetzt noch ein sehr früher Eindruck, weil er ist natürlich jetzt irgendwie erst zur Winterpause gekommen und er hat nicht sehr viele Spiele gespielt, aber das ist einfach ein derart starker, massiver Eindruck aus dem Leipzig-Spiel für mich gewesen, noch stärker als sein Tor selber. Inwieweit dieser Effekt sozusagen noch länger weiterreichen wird man halt sehen müssen aufgrund seiner Verletzung und seiner Verletzungshistorie. Deswegen weiß man noch nicht so richtig, wie stabil die ganze Geschichte ist. Bei Mavrei, was mir da hängen geblieben ist, irgendein Interview jetzt im Laufe der Woche, ein Fernsehinterview, wo ich dann auch angenehm überrascht war, wie eloquent er sich ausgedrückt hat und wie viel Fleisch auf seine Aussagen hatten. Also er gehört wirklich zu der seltenen Sorte von Fußballspielern, bei denen man das Gefühl hat, die können ja auch wirklich was sagen, da hörst du gerne zu. Mhm. Auch das habe ich so in dieser Kombination seit langem beim HSV nicht erlebt. Holtby ist jemand, der sich zwar bemüht, auch nach außen hin sehr viel Präsenz zu zeigen und man merkt ihn wirklich dieses ehrliche Bemühen an dieser Leuchtturm in Außendarstellung zu sein. Aber irgendwie wirkt das bei ihm nicht wirklich authentisch. Da fehlt irgendwie was sowohl Mavrei als auch Papadopoulos sofort mitgebracht haben. Mhm. Von daher bin ich da echt gespannt, wie die beiden dann auch in den nächsten Wochen oder Monaten funktionieren werden.
Das war die perfekteste HSV-Analyse, die ich in letzter Zeit gehört habe, ehrlicherweise. Kompliment.
Deswegen sage ich ja, dass ich so toll finde, dass ich diese Konstellation hier sitzen habe. Ja.
Ja, perfekt. Also alles, was du gesagt hast, würde ich so unterstreichen. Sowohl zu Luis Holtby als auch zu Merge Mavrei und Papadopoulos. Merge Mavrei möchte ich gerne anmerken, ergänzend, hat mich tatsächlich beeindruckt. Ich habe einen Anruf von meinem Kölner Kollegen Frank Lusson bekommen, als der hier unterschrieben hat. Er meinte, kriegt ihr eine Rakete als Typ. War dann total gespannt bei so viel Vorschusslorbeer und habe den im Trainingslager kennengelernt und hatte wirklich, man hat das ja auch über die Jahre einfach viel gemacht, dann so Interviews mit dem Neuen und dann klopft man sich so ein bisschen ab und hatte wirklich das Gefühl, boah, was für ein Typ. Also der hat natürlich ist der auch hierher gekommen, weil er hier viel mehr Geld verdient als in Köln. Das sagt er aber auch. Er sagt, es ging um meine Familie. In Köln lief mein Vertrag aus. Hier habe ich ein Angebot, das konnte ich nicht auslehnen. Ablehnen, das war auch ein Grund für einen Wechsel vom Europacup-Aspiranten zum Abstiegskandidaten. Und trotzdem hat er sehr glaubhaft und wirklich mit viel Tiefgang erzählt, was ihn bewegt, wie er es angeht, wie er es lebt. Und genau das, was er gesagt hat, füllt er auf dem Platz mit Leben. Also wirklich ein toller Typ, der Mannschaft gut tut. Und bei Papadopoulos ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Der ist nur ausgeliehen. Mhm. Und du hast hier in Hamburg viele, viele Wappenküsse erlebt in der Vergangenheit. Oder auch viele, die versuchen, über Gesten das zu regeln. Ich denke an Vallon Berami, der ist auch immer wie ein Gockel über den Platz gerannt und hat mit den Armen gerudert und überall Anweisungen hindiktiert. Hat das aber in der Kabine nicht gelebt. Er war in der Kabine nicht der Anführer. Und Papadopoulos, sagst du zu Recht, Kai, der ist echt. Also der hat zwar gesagt, er ist nur ausgeliehen und mal gucken, was im halben Jahr ist und legt sich auch nicht fest. Aber dem nimmst du halt ab, wenn der das Trikot dann überzieht und er ist auf dem Platz, dann glüht er halt. Und der glüht ja nicht nur auf dem Platz, wenn die Kameras an sind, der trainiert halt auch genauso. Der kommuniziert im Training, der klatscht nach dem gewonnenen Zweikampf mit seinem Nebenmann ab. Und das sind alles so eine Sachen, genau, für die Hygiene der Mannschaft und für die Mentalität der Mannschaft, die, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig sind für den HSV.
Und ist es
Zufall? Und sportlich, sportlich helfen sie natürlich auch ungemein. Der HSV hat in der Vergangenheit, hat eigentlich vor Weihnachten ja durchaus schon angedeutet, dass Dietmar Beiersdorfer natürlich nicht nur Schrott geholt hat, denn das natürlich nach vorne eine gewisse Qualität ist, aber dass es einfach versäumt wurde von ihm und Bruno Labbadia, eine Stabilität zu erzeugen, indem man halt nicht nur die Offensive aufrüstet, sondern halt auch auf die Defensive achtet. Und da hat ja auch Didi Beiersdorfer noch vorgearbeitet, weil Mavrei war sein Transfer und Papadopoulos haben er und der Trainer gemacht. Also ist jetzt, muss man ja nicht den neuen anheften, diese Transfers. Aber da ist jetzt halt eine Stabilität da und dadurch auch eine ganz andere Qualität.
Das nimmt meine nächste Frage vorweg, weil ich dich nämlich genau fragen wollte, ob das jetzt Zufall ist, dass solche Typen, die auch sportlich bereichern, kommen und ob das vielleicht eine neue Linie für den HSV sein könnte. Aber man hat ja mit Wallace oder Wallace C, mir ist es ehrlich gesagt egal, wie wir ihn aussprechen, hat man ja auch fast so einen klassischen HSV-Transfer wieder. Jemand mit viel Talent, viel Begabung, aber auch nicht unbedingt, also er lebt nicht Bundesliga, bei ihm ganz offensichtlich, aber das hatte man oft bei HSV-Transfers, dass man sich gedacht hat, na erstmal müssen die in die Liga kommen. Und dann ist es so ein Versprechen, was in sämtliche Richtungen hin eingelöst werden kann.
Korrekt, ich war auch total skeptisch bei dem Transfer. Wie du sagst, typischer HSV-Transfer, wahnsinnig teuer,
ja.
Durchaus talentiert wahrscheinlich. Das können wir alle irgendwie nicht einschätzen. Wie der, gut, Olympia hat er seinen Qualitätsnachweis gemacht. Ansonsten sind wir, glaube ich, alle zu wenig Experten für die brasilianische Liga. Aber der Typ funktioniert, scheint offenbar auch als Typ sehr klar zu sein. Sie haben es ja selber gesagt, die Verantwortlichen, dass sie den eigentlich gar nicht so schnell eingeplant hatten. Und Markus Gisdol, das ist ein offenes Geheimnis, der hätte lieber einen Eugen Polanski oder auch einen Dominik Kor verpflichtet, mit Spielern, wo er halt ziemlich genau weiß, was er bekommt und was er eben nicht bekommt. Ja, aber Wallacy fügt sich ganz gut ein und ist tatsächlich schnell auf dem Weg zur festen Größe, offenbar.
Zumindest jetzt, was die ersten Spiele
andeuten. Kurz mal zu Transfers. Das Interessante finde ich, dass wenn ich mir so den bestehenden Kader des HSVs angucke, dass die Spieler, die im Grunde genommen noch am besten halten, sind eben nicht die teuren Transfers, sondern das sind die Sakais, das sind die Nikolai Müllers, das sind die Ostscholeks. Gerade ein Nikolai Müller ist für mich irgendwie im Grunde genommen der derzeit wichtigste HSV-Spieler, den es gibt. Also für mich ist es der Spieler der Saison beim HSV, weil halt wirklich so ein komplett pressing-aggressiver Mann ist. Dieses aggressive Pressing von Gisdol verkörpert wie kein zweiter, dass ich ihn wirklich, wenn der ausfällt, dass das wirklich die tiefste Lücke eigentlich beim HSV selber reinreißt. Wallace angeht, da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig von überzeugt. Ich finde ihn immer noch sehr im luftleeren Raum agierend. Er ist immer nahe an den Situationen bei, aber nicht so richtig hundertprozentig bei. Also da stelle ich irgendwie noch ein kleines Fragezeichen hinter, ob das irgendwie wirklich was wird. Also ich bin von dem noch nicht so überzeugt.
Der ist halt zwei Wochen da, ne? Und ja, ich finde, dafür ist er schon sehr weit. Ich denke auch nicht, dass man ihn jetzt aufgrund seines Kopfballtores da in Leipzig überhöhen und daran messen sollte. Aber ich finde, dass die Anlagen schon da sind im Passspiel und auch, dass er, ich finde eigentlich nicht, dass er sich so im luftleeren Raum bewegt. Ich finde schon, dass er versucht, das an sich zu reißen. Viel mehr als zum Beispiel, dass ein Albin Ekdal auf der Position getan hat. Vielleicht bewertet man ihn auch nur positiver, weil man Albin Ekdal einfach jetzt über anderthalb Jahre sehr, sehr kritisch gesehen hat und eigentlich gesehen hat, dass das finde ich ist nämlich so ein Spieler, der sich im sehr im luftleeren Raum bewegt, der eigentlich viel mitläuft, aber wenig am Ball, wenig Kontrolle, wenig Dynamik vor allem. Deswegen glaube ich eigentlich, kann man schon sagen, und dass Markus Gisdol ihm den jetzt schon vorzieht, finde ich, ist schon auch ein Zeichen dafür, dass sie sich zumindest verbessert haben auf der Position. Mhm.
Vielleicht auch ganz einfach, weil das Gesamtkonstrukt dann irgendwie einfach besser hinhaut, auch mit der Positionierung von Holtby dann vor der 6. Interessant finde ich, dass in der Tat sich Jung halt gegenüber Ekdal durchsetzen kann. Also das ist die eine interessante Personalie, und die andere interessante Personalie ist halt hinten links, dass Douglas Santos jetzt erstmal weg ist.
Ja, ich finde, der hat stark angefangen und hatte das Gefühl, da haben sie wirklich einen tollen Spieler gekriegt. Mein Eindruck war aber der tatsächlich dann schon im Herbst, dass der einfach mit dieser Gesamtsituation beim HSV überfordert war, mit diesem Abstiegskampf, mit der Unruhe, mit dem Druck und auch mit diesem Bundesliga-Fußball. Er war dann, man hatte das Gefühl, der wurde eigentlich immer schlechter und immer fahriger und war immer häufiger an irgendwelchen spielentscheidenden Situationen vor Gegentoren beteiligt. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, was ich, glaube ich, vorher zu Werder gesagt habe mit Clemens Fritz. Manchmal passt ein Puzzleteil, obwohl das andere vielleicht schöner ist und feiner geschliffen, und das andere passt aber ins Gesamtkonstrukt. Und Matthias Ostscholle bringt natürlich im Abstiegskampf Tugenden mit ein. Die glaube ich, die Mannschaft als solche besser gebrauchen kann gerade. Obwohl natürlich, also es ist ja überhaupt unstrittig, dass Douglas Santos von der individuellen Qualität der bessere Linksverteidiger ist. Aber das Gesamtkonstrukt, glaube ich, passt so mit Matthias Ostscholek besser.
Ja, also mit Kostic funktioniert das sehr viel besser als das Duo Kostic und Santos.
Mhm. Man muss dazu sagen, das war immer so mein Lieblingsthema eigentlich des Herbstes, als es verpasst wurde, halt den Innenverteidiger und den Sechser für die Stabilität zu holen. Und man holte dann Douglas Santos. Das war für mich eigentlich ein Wahnsinnstransfer, weil natürlich ist Matthias Ostscholek kein herausragender Linksverteidiger, aber natürlich war Matthias Ostscholek auch wirklich nie das zentrale Problem des HSV.
Ja.
Also der hat halt immer so im soliden 3,5-4er-Bereich irgendwie gespielt. Man hat sich über den aufgeregt, wenn er mal nicht bis zur Grundlinie gegangen ist und aus dem Halbfeld geflankt hat, aber er war nicht die Problemzone des HSV. Und dafür so viel Geld für einen Spieler für die Position auszugeben, wo eigentlich gar nicht der Schuh gedrückt hat, und stattdessen die andere Position zu vernachlässigen, das war aus meiner Sicht wirklich verheerend.
Auch bittere Ironie für Bruno Labbadia, oder? Denn wenn ich das so richtig rausgelesen habe, war es ihm ja schon auch daran gelegen, durchaus die Defensive zu stärken und nicht nur auf teure Flügelspieler zu setzen.
Vor allem wollte Bruno Labbadia, das muss man ihm zugutehalten, er war gegen den Transfer von Alin Halilovic. Er war gegen den Transfer von Douglas Santos, beziehungsweise es war ein Transfer, der nicht mit ihm abgestimmt war. Das hat Dietmar Beiersdorfer nach Labbadias Entlassung auch öffentlich gemacht. Und ja, hat immer gedrängt auf zentrale Defensivspieler. Mhm. Wobei das geht jetzt sehr tief rein. Also man muss dazu sagen, beide waren sich halt auch nicht mehr einig. Ne? Dietmar Beiersdorfer und Bruno Labbadia hatten sich entzweit schon zu Beginn dieser Transferperiode und haben sich einfach nicht auf, also es ist ja nicht so, dass keine zentralen Defensivspieler auf dem Markt waren, sondern sich schlichtweg beide dann am Ende nicht geeinigt haben. Der eine wollte den einen, den wollte der nicht. Und also da kam ganz viel zusammen. Ich glaube nicht, dass man Bruno Labbadia da völlig frei sprechen kann, aber zumindest was Santos und Halilovic anbetrifft, hat er in seinen Einschätzungen sicherlich nicht so falsch gelegen, wie jetzt die Entwicklung zeigt.
Ja, und um aufs Spiel nochmal kurz zurückzukommen, man hat aber auch sehr gut gesehen, wie die Kleinigkeiten gegen einen sehr guten Gegner den Unterschied machen können. Also für mich prototypisch dafür das 1:1, da rücken beide Sechser nach dem Ballverlust raus, keiner lässt sich fallen und dadurch ist das Zentrum offen und dann spielt das Freiburg mit einer wunderbaren Kombination einfach so aus, dass ein Spieler auch aus 7 Metern zum Schuss kommt und dann ist er halt auch mal drin bei Maximilian Philipp. Ich finde, dass Freiburg, das ist jetzt nicht überraschend, weil wir das schon die ganze Saison übersehen, aber die haben eine sehr gute Mannschaft, die haben einen Spielstil, der sehr gut zu ganz, ganz vielen anderen Bundesliga-Mannschaften passt. Das heißt, das ist so ein bisschen, finde ich, die große Verschiebung, die man sehen kann über so einen 2-3-Jahres-Zeitraum bei Freiburg. Spielen viel mehr lange Bälle als früher, die meisten langen Bälle sogar der Bundesliga ist kaum vorzustellen im Durchschnitt. Sind nicht mehr so krass auf Ballbesitz aus, sie sind jetzt auch eher eine Mannschaft, die auch mal abwarten kann, die aber so qua ihrer Spielerstruktur auch damit zurechtkommt, wenn man mal den Ball hat. Ganz, ganz starke Saison. Auch dieses Spiel super auch mit den beiden Rückständen umgegangen. Das hätte auch mit etwas Pech für den HSV in die andere Richtung kippen können. Letztlich ist ein 2:2 vollkommen zufriedenstellend. Aber für mich eine der größten Überraschungen eigentlich dieser Saison, wie gut sich der SC Freiburg schlägt. Jetzt 30 Punkte, die werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, haben tolle Spieler hervorgebracht. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Saison die Frage stellen, wie werden sie die Ausfälle durch Transfers kompensieren. Aber bei Freiburg kann man optimistisch sein, dass man das schon hinbekommt. Das ist man gewohnt. Finde ich richtig toll. Und ich fand auch dieses Spiel gegen den HSV, das war schön anzusehen in Teilen.
Ja, es war gerade die beiden Tore, wie da über Kombinationsspiel sich da im Grunde genommen durch die Mitte gefräst worden ist. Auch wenn das 1:1 insofern ein bisschen glücklich war, weil der schon angeschlagene Papadopoulos Oschelek irgendwie geblockt hat und deswegen erst einige Freiburger frei geworden sind. Aber es war insgesamt schon vom ganzen Kombinationsspiel, ist es einfach klasse anzusehen, was Freiburg da macht. Und sind dann auch irgendwie interessante Spiele, wie zum Beispiel der eine Innenverteidiger Soyuncu. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Das ist,
ich glaube, das wird jetzt 20.
Ja. Blutjung, aber schon sehr Kante, souverän. Also es war schon.
Ich glaube, der ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, der wird richtig gut. Also da hat man in der Hinrunde immer noch, der hat halt so Wackler drin, die wahrscheinlich seines Alters, seinem Alter geschuldet sind. Aber ich finde auch, der sieht so von den Anlagen, von der Athletik, wie der antizipiert. Also ich glaube auch, das wird, dass der durch die Decke gehen könnte, wie so einige in Freiburg. Wahrscheinlich reden wir in Freiburg tatsächlich, das ist leider immer so ein 2-3-Jahres-Zyklus. Die stellen sich eine neue Mannschaft zusammen, steigen auf, sorgen für Furore. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wie vor 3 Jahren oder 4 Jahren für Europa reichen wird. Aber trotzdem ist es Wahnsinn, was sie mit ihren Mitteln machen und auch was für einen Fußball sie spielen. Und natürlich, ja, Grifo, Philipp, Soyuncu, das sind Spieler, die werden nicht ewig in Freiburg sein. Vielleicht nicht mehr über den Sommer hinaus. Und dann werden sie wieder in der Situation, du hast es gerade gesagt, wie ersetzen sie die Spieler? Dann kann es auch gut wieder sein, dass sie nächstes Jahr wieder ein Jahr brauchen, sich zu finden und wieder in den Abstiegskampf verwickelt sind. Weil es natürlich auch immer braucht, dann wieder so eine Mannschaft zusammenzustellen. Jetzt über die zweite Liga war es einfacher, sicherlich sich da dann irgendwie rauszuarbeiten und sich zu finden. Ja, das ist leider das Los, mit dem sie leben müssen als kleinerer Verein. Umso beeindruckender, wie es ihnen wirklich immer wieder gelingt, solche Spieler zu entdecken und sie dann auch so zu formen. Das ist ja nicht, dass ein Vincenzo Grifo in Deutschland vorher unterm Radar lief, der hat ja schon ein paar Stationen. Und hat unter Christian Streich eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Das ist beeindruckend.
Und Janne Kaberer würde ich auch noch mit reinnehmen. Stimmt. Super tolle, jetzt vor allem auch in der Rückrunde richtig gut gespielt. Günther auf links auch überrascht mich immer mal wieder. Der hat noch so Wacklerspiele drin, aber insgesamt einfach tolle Saison und dann auch so interessante Geschichten. Also, dass du mit Nils Petersen einen Stürmer hast, der sagt, ich habe das einfach zu oft erlebt, dass es zwischen der Nummer 1 im Sturm und der Nummer 2 im Sturm ein totaler Kampf war. Ich glaube, darüber hat er vielleicht auch ein bisschen über die Bayern gesprochen in diesem Zitat, ich weiß es nicht. Und dass er sich immer vorgenommen hätte, wenn er mal der Stürmer ist, der auf der Bank sitzen muss, dass er nicht derjenige ist, der dann auch seinem Gegenspieler eine Verletzung wünscht, sondern dass er dem eher vor Spielbeginn noch sagt, heute machst du eine Bude. Und genauso tritt er jetzt in Freiburg auf. Das ist genau das, was diese Mannschaft braucht. Wieder Stichwort Hygiene, Mannschaftshygiene, ich glaube, ganz wichtig.
Es gab ja das Interview im Sportstudio von Christian Streich. Ich glaube, da hatte Streich auch fast ein bisschen Pipi in den Augen bekommen, als er von der Sozialkompetenz seiner Mannschaft, insbesondere dann zum Beispiel von Petersen, sprach, dass das Team einfach so sauber funktioniert, dass er als Trainer dann auch wirklich sämtliche Freiheiten hat, die Startelf so zusammenzustellen, wie er es braucht. Und da ist dann irgendwie keiner großartig mucksch, sondern am Tag danach sind dann diejenigen, die nicht gespielt haben, dann auch wirklich irgendwie mit klarem Kopf beim Training dabei und machen mit.
Ich finde das ehrlich, dass er sich dafür nicht feiert, aber natürlich ist das ein Verdienst des Trainers und des Managements, sich einen Kader zusammenzustellen mit Charakteren, die so zusammenpassen. Klar, er stellt sie nicht hin und klopft sich auf die Schulter und sagt, was für super Jungs ich geholt habe. Aber letztlich ist es sein Kader und es ist ja ein Spiegelbild seines Wirkens und seiner Arbeit, was sich da abspielt.
Und nicht zum ersten Mal. Er ist ja schon entsprechend lange Jahre in Freiburg und hat auch schon dementsprechend oft Leute aus der eigenen Jugend oder aus den Nachbarländern geholt und dann quasi hochgezogen, integriert und hochgezogen.
Ja. Übrigens sieht man das, wie wichtig Christian Streich da selber als Person ist bei der Zusammenstellung dieses Kaders, unter anderem an Nils Petersen, bei dem ich mich erinnere, dass es war ja die Frage, ob er überhaupt zum SC Freiburg kommt, erst auf Leihbasis und ob er dann bleiben möchte. Und er hat damals gesagt, was ihn beeindruckt hätte, als er Christian Streich kennengelernt hatte, war noch ein Freund von ihm mit dabei, der, ich glaube, aus dem Ruhrpott kommt und wo zumindest die Familie einen Hintergrund hat im Kohlebergbau. Und Christian Streich hätte sich ganz intensiv mit dem 20 Minuten, eine halbe Stunde lang nur über ihn unterhalten und hat ihn ganz viele interessante Fragen gefragt. Und das fand Nils Petersen, anders als wahrscheinlich viele andere Spieler, fand aber gerade das gut. Er dachte sich, das ist ja toll, dass der sich so für Leute interessiert. Ja. Und hat dann später mal gesagt, das war einer der Gründe, warum er damals dachte, Freiburg, da will ich auf jeden Fall hin. Gucken wir, was sich da tut. Und noch um den HSV-Block zuzumachen, wenn ich jetzt auf die nächsten Spiele gucke, gegen Bayern auswärts, dann zu Hause gegen Berlin, zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Gib mal beide eine Prognose ab, Sebastian, du darfst anfangen. Was glaubst du, wie werden sich die nächsten Wochen jetzt für den HSV entwickeln?
Schwieriges Programm. Ich habe schon gesagt, mit der Hypothek des Staats werden sie bis zum Schluss leben müssen. Und ich glaube gerade jetzt mit dem Programm der nächsten Wochen, dass sie sich weiter zwischen 17 und 15 bewegen werden. Also die werden sich bei dem Programm mit Sicherheit nicht befreien. Mhm. Ja, ich glaube, es kann einfach jetzt in den nächsten Wochen nur darum gehen, sich in etwa in der Position zu behalten und dann zu halten, um dann halt, wenn dann die direkten Duelle anstehen, da dann halt zuzuschlagen und das über die direkten Duelle zu regeln, was in den letzten Jahren ja oft das große Hamburger Problem war.
Ich finde es auch etwas schwer zu beurteilen, nicht zuletzt auch deswegen, weil es halt eine Frage ist der Kadertiefe. Mhm. Es gibt so einige Positionen, da wird es echt problematisch, wenn es ausfällt. Also ich denke da aber zum Beispiel an den Außenverteidigerposition. Diekmeyer möchtest du nicht statt Sakai dort spielen sehen. Gleichzeitig ist halt auch eine Frage, was sozusagen von oben alles gen Tabellenende runterfällt. Also ich denke dabei zum Beispiel an Wolfsburg. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass Darmstadt ein relativ früh abgefrühstücktes Thema am Tabellenende ist und der Rest allerdings das untere Tabellendrittel ansonsten relativ eng bleiben wird.
Vielleicht wird das wie bei den Bayern, wo man immer sagt, wichtig ist nicht, wie sie im November spielen, sondern wie sie im April und im Mai spielen. Vielleicht wird das für den HSV unter anderen Vorzeichen auch so, wenn ich mir so angucke, dass man am 30. und am 31. Spieltag gegen Augsburg und gegen Darmstadt spielt nacheinander. Vielleicht wird das so die entscheidende Phase. Und jetzt haben wir ja schon den Blick elegant auch auf Wolfsburg schon gelenkt, denn die muss man jetzt da unten mit reinzählen. Die stehen nach der 0-3 Niederlage bei Borussia Dortmund bei 22 Punkten. Das sind nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Jetzt ist es so, Sebastian, niemand hat gedacht, dass die nach Dortmund fahren und die 4-0 wegfiedeln, gesperrte Südtribüne und Dortmunder Ergebnisse unter der Woche hin und her. Trotzdem ist die Art und Weise natürlich alles andere als hoffnunggebend. Was läuft denn da so deiner Fernanalyse nach falsch bei Wolfsburg derzeit?
Ziemlich viel. Also man hat in Wolfsburg ja eigentlich das Gefühl, wie man es auch in Mönchengladbach hatte, na okay, die holen sich sowieso da unten raus am Ende, die haben so viel Qualität. Letztlich wird die Floskel aber jetzt auch seit Monaten gebraucht und sie tun es halt nicht, obwohl sie eigentlich diese vermeintlichen Turnarounds hier hatten. Sie haben glücklich den HSV zum Auftakt geschlagen. Sie haben dann noch einen Sieg nachgelegt, wo man dachte, boah, jetzt haben die dreimal, das war der dritte Sieg in Folge, wenn man die beiden Glücklichen vor der Winterpause dazu nimmt. So, jetzt haben die 3 Siege in Folge, okay, jetzt kommen sie ins Rollen. Und dann kam wieder dieser Rückschlag und gegen Augsburg. Und jetzt ist es ähnlich gewesen. Jetzt gewinnen sie ein Heimspiel gegen Hoffenheim und alles sagt so, jetzt haben sie es verstanden. Und dann folgt halt so ein ernüchterndes 0-3 in Dortmund, auch wenn es in Dortmund war. Aus der Ferne würde ich sagen, es fehlt das Gefühl, dass ein klarer Plan auf dem Platz erkennbar wird. Dass Valerian Ismail wirkt auf mich immer noch irgendwie wie ein Suchender und der die Puzzleteile zusammenfügt, aber irgendwie nicht zusammengefügt bekommt. Und diese Entwicklung, die man in Hamburg zum Beispiel hat, obwohl es immer wieder Rückschläge gibt und man hat das Gefühl, insgesamt wird was erkennbar, oder wie man es bei Ingolstadt hat, trotz Niederlagen, auch mal 2 am Stück, es wird was erkennbar, hat man das in Wolfsburg nicht, obwohl zwischendurch immer mal ein Sieg gelingt und man auf den vermeintlichen Befreiungsschlag hofft. Deswegen sind die für mich in der Konstellation tatsächlich auch eine Mannschaft, die bis zum Schluss unten drin hängen wird.
Sehe ich eigentlich ähnlich. In der Tat, Ismail als Suchner, es gibt halt 2 große Problemzonen in der Offensive. Wie setzt man Gomez besser ein? Gomez und Maldi ist immer noch relativ ungelöstes Problem. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein ganz massives Problem auf der Sechserposition, also letztendlich in, was in Richtung Spielaufbau geht. Weil seit der Verletzung von Gila Wugi haben sie Basur, der ein relativ schlechtes Spiel gemacht hat. Hm. Und jetzt haben sie gegen Dortmund Seguin eingesetzt oder Seguin. Wenn Ismail nicht gelingt, diese Sechserposition klarer zu regeln, besser zu regeln, dann wird er grosso modo auch vorne die Situation nicht geregelt bekommen, weil einfach die Balleroberung zu weit hinten und zu spät geschehen.
Mhm. Ja, so ein bisschen ist so die Frage, aus welcher Spielsituation heraus man das beurteilt. Denn er hat ja Gustavo als Innenverteidiger zurückgezogen und das macht den Spielaufbau aus der, also die Spielauslösung im ersten Kontakt hat das sehr viel besser gemacht. Das hat man ganz gut gegen den FC gesehen. Das ging zwar mit 0-1 verloren, das Spiel, aber da hat Gustavo ein hervorragendes Spiel gemacht auf der Position. Aber trotzdem ändert das eben nichts an dem Fakt, dass man oft sehr, sehr tief steht. Und dann, da kommt eben dann dieses zweite Problem des Sechserraums eben deutlicher wieder rein. Also Seguin hat jetzt auch nur 34 Minuten gespielt, dann kam Daniel Didavi, da hat er dann schon versucht zu reagieren auf den Rückstand und auf das bis dahin vorgefallene Spielgeschehen. Ich würde euch total recht geben, das zerfällt vorne und hinten so ein bisschen in Teile. Gomez, Mali, die sind noch von Zufall abhängig, die wissen noch nicht quasi, also die haben quasi noch keinen Plan vorbekommen, wenn sich der eine hier bewegt, bewegt sich der andere dorthin. Vielleicht war dafür auch noch nicht die Zeit. Dafür bin ich zu wenig Trainer, um das einzuschätzen, wie viel man da unter der Woche hinkriegt. Und dann zerfällt das an allen Ecken des Spielfeldes. Und wie gesagt, jetzt eine Niederlage gegen Dortmund kann passieren. Aber ich fand, man stand da schon arg tief. 24-6 Schüsse, das hätte noch viel, viel deutlicher werden können. Da kannst du auch mit 6-0 rausgehen. Und dann brennt da aber so einiges.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, um jetzt wieder den nächsten Soft-Skill reinzubringen, die Körpersprache von einigen Spielern funktionieren. Also
ja, dann sind sie schon abgestiegen
nach Körpersprache. Was war das 0-1, dieses Eigentor von Brümer mit Gomez, der irgendwie so etwas halbgar versucht, diesen Ball zu klären, aber in Wirklichkeit irgendwie noch im Spiel hält. Das fand ich irgendwie, fand ich entsetzlich, wie wenig Intensität Gomez da irgendwie reingegangen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Gomez einfach so tief gefrustet ist, dass irgendwie seit Monaten im Grunde genommen eher so derart in der Luft hängen gelassen wird. Also es ist eine ganz schwere Situation, auch gerade dann für einen unerfahrenen Trainer wie Ismail.
Es bricht ja aus Gomez auch immer wieder mal raus, ne? Das war vor der Winterpause, jetzt nach der Winterpause dann gleich nochmal, dass er Klartext spricht. Ich finde das einerseits bemerkenswert, dass er keine Hemmung hat, sich da auch in der Mannschaft vielleicht unbeliebt zu machen. Andererseits ist es natürlich muss es halt auch mit Leben füllen. Immer schwer zu sagen, wie er das von seiner, oder er ist zu oft abgeschnitten vom Spiel, um das wirklich tun zu können. Ich denke aber auch, wenn wir jetzt die Mannschaften im unteren Tableau angucken, dann glaube ich, es ist sehr eng, alles beisammen, und wenn am Ende die Mentalität Ausschlag geben sollte, dann hat Wolfsburg, glaube ich, von allen Teams da unten da die größte Baustelle in der Richtung. Mhm.
Spielen jetzt dann gegen Werder zu Hause, gegen Mainz in Leipzig und dann zu Hause gegen Darmstadt, auch wieder so dieser 4-Wochen-Zyklus. Ich glaube, da werden wir noch mit etwas größerer Bestimmtheit über einige Vereine reden können, wie ihre Situation ist. Nur beim HSV wird es weiter so hin und her gehen und wir werden gucken. Aber das hast du ja auch schon prophezeit, deswegen wissen wir ja, wie es läuft. Ja, und Dortmund unter der Woche in Lissabon verloren, auf eine Art und Weise spektakulär 0-1 verloren. Ich will jetzt gar keine Strafstoß- und Aubameyang-Debatten aufmachen. Jetzt dieses Spiel sehr überzeugend gespielt, aber auch gegen einen verunsicherten Gegner, der auch viel angeboten hat, und dann hat Dortmund immer die Qualität, da auch was zu nehmen. Bei Dortmund würde ich gerne den Blick fast schon von diesem Spiel lösen, weil ich finde, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig in seiner Gesamtheit zu bewerten. Die spielen haben fast ein klassisches Programm. Jetzt Freiburg, Lotte, Leverkusen, Benfica. Das ist ja oft, das liest man ja oft, dass man in dieser Reihenfolge gegen diese Gegner spielt. Sebastian, wie schätzt du denn die weitere Entwicklung da ein? Glaubst du, dass man vielleicht über diese 4 Spiele, also eben gegen Freiburg, dann gegen Lotte, kann man im Pokal durchaus gut weiterkommen? Leverkusen, immer interessante Spiele bei Dortmund, Leverkusen, und dann das sehr wichtige Rückspiel gegen Lissabon. Glaubst du, wir werden in 4 Wochen oder nach diesen 4 Spielen, besser gesagt, sind ja nicht 4 Wochen, werden wir sagen, die haben jetzt wieder ihre Mitte gefunden, oder wird das jetzt immer so weitergehen, dass es Ausschläge in alle Richtungen gibt?
Ich könnte mir bei Dortmund tatsächlich auch vorstellen, dass es weiterhin Ausschläge in alle Richtungen gibt, weil man hatte ja schon mehrere Punkte, ähnlich wie wir jetzt bei Wolfsburg gerade festgestellt haben, an dem man dachte, okay, jetzt aber. Mhm. Und dann kommt plötzlich ein Spiel in Darmstadt, was man ja nicht mit 17-2 Chancen verliert, sondern wirklich sich da phasenweise vogelwild präsentiert hat. Ich finde, Dortmund ist ein ganz spannendes Gemisch außer Ferne. Thomas Tuchel hat es ja neulich mal gesagt, vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es in der Saison so ist. Das klingt immer nach einer Ausrede und nach einem Alibi, wenn man sich den Luxuskader anguckt, den er hat. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, welche Säulen ihm im Sommer weggebrochen sind. Mhm. Und es ist immer, das zeigt der Blick in die Vergangenheit bei Mannschaften. Bayern München, wie gesagt, müssen wir immer ausklammern. Aber wenn Mannschaften irgendwo drei absolute Eckpfeiler verloren haben, und Dortmund ist das ja auch nicht zum ersten Mal passiert, dann holt man zwar vielleicht individuelle Qualität oder holt man Qualität dafür dazu, für viel Geld, die individuell nicht schlechter ist. Aber es muss sich halt, Mats Hummels war über 8 Jahre da der Leuchtturm in der Abwehr und die Figur. Natürlich müssen die neuen Spieler ihre Rolle finden. Natürlich muss dieses neue Team erst wieder zusammenfinden. Und die Qualität zeigen sie immer wieder in Ausreißern nach oben. Aber dass sie sich als Team noch nicht gefunden haben, zeigen halt die Ausreißer nach unten. Und ich glaube, dass auch wenn man immer dann den Etat aufrechnet und denkt, das darf doch nicht wahr sein, das ist nicht so sensationell, was da in Dortmund gerade passiert in dieser Saison. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Thema Medienkritik und schnelle Gesellschaft und Ausschläge irgendwie bewerten, aber die spielen ja nicht eine desaströse Saison und sind Zehnter, sondern die sind halt Dritter und haben Probleme, die aus meiner Sicht vorhersehbar waren. Was ich nicht einschätzen kann, ist, wie tiefgehend die Probleme zwischen Thomas Tuchel und dem Management und zwischen Thomas Tuchel und Teilen der Mannschaft sind. Inwieweit das dann immer noch reinspielt. Wobei ich denke, wenn die so tiefgehend wären, dann würden sie, glaube ich, schlechter dastehen. Mhm. Also ich finde die Saison von Dortmund, die ist gepflastert von der einen oder anderen Enttäuschung und ich glaube, es wird noch die eine oder andere Täuschung dazukommen, aber auch der eine oder andere Ausreißer nach oben. Und ich finde die Saison jetzt nicht desaströs schlecht, die sie spielen.
Ja, Tabellenplatz 3 mit 37 Punkten. Eben. Das ist, jetzt ist das ja auch das, was Watzke als Saisonziel herausgegeben hat. Man muss natürlich da jetzt irgendwie ein Pölsterchen sich verschaffen oder das entscheidende Spiel gegen Hoffenheim gewinnen, das wir schon vorhin angesprochen haben. Vielleicht wird es tatsächlich bei Dortmund auch sehr so ähnlich wie bei den Bayern, aber aus anderen Gründen, dass man es viel über die Champions League bewertet. Ich glaube, dieses Rückspiel gegen Lissabon ist sehr wichtig, ob man da weiterkommt und mit welcher Art und Weise. Und dann haben wir natürlich trotzdem weiter das bestehende Problem, dass das Auftreten in der Champions League ein anderes ist als in der Bundesliga. Aber man hat sich zumindest in diesem Wettbewerb dann gegen die Widerstände durchgesetzt. In der Bundesliga derzeit ja auch. Tabellenplatz 3. Wie gesagt, das ist gerade, Momentaufnahme läuft das ja ganz gut. Gegen Lotte musst du natürlich weiterkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so gering. Und dann stehst du schon im DFB-Pokal-Halbfinale und dann gucken wir mal, wo das noch hinträgt.
Was wahrscheinlich wehtun dürfte, ist, dass man halt wirklich inzwischen 13 Punkte hinter alles andere als souverän auftretenden Bayern liegt.
Also geht aber vielen so, dass man weit.
Ja, aber ich glaube schon, dass der Anspruch von Dortmund als Nummer 2 in Deutschland ein anderer ist. Und ich glaube, ja, der Hummelsabgang tut ihnen weh. Aber ich glaube nicht, dass es sie daran gehindert hat, immer noch diese Position der gefühlten Nummer 2 in Deutschland in Anspruch zu nehmen. Und auch im sogenannten Tuchelschen Masterplan halt einfach in dieser Saison eigentlich einen großen Schritt vorwärts zu gehen. So war ja eigentlich das Vorhaben in diesem Dreijahresplan. Den geht man derzeit nicht. Und so wie es aussieht, sind die Probleme dann doch so massiv, dass man eigentlich auch das nächste Jahr wird brauchen müssen, um da wieder was aufzubauen. Man wird gucken müssen, wie man sich in der Defensive verstärkt, ob man Ginter zum Beispiel los wird, Toprak wird reinkommen. Man wird gucken müssen, wie man sich noch irgendwelche Alpha-Tierchen dazu holen muss oder ob Weigel in diese Rolle, vielleicht auch Toprak in diese Rolle reinwachsen können. Sokratis ist jetzt erstmal auch wieder verletzt. Es sind viele unterschiedliche Themen, die da eine Rolle spielen und sehr spannend ist halt das, was Sebastian angesprochen hat. Wie geht's mit Tuchel weiter? Wie groß sind die Probleme oder die Reibungsverluste, die Tuchel gegenüber dem eigenen Vorstand hat oder gegenüber der Mannschaft hat? Und ich erinnere mich an die Situation in Mainz, wo, ich sag mal, die Entlassung von Tuchel, also Halbentlassung, Halbrücktritt, eigentlich auch sehr überraschend kam. weil sie letztendlich von Heidel damals irgendwie sehr gut kaschiert oder moderiert wurde, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und dass dann plötzlich die Notbremse gezogen werden musste. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Dortmunder, was dieses Kaschieren der eigentlichen Probleme angeht, da inzwischen sehr gut sind.
Ja, also meiner Einschätzung nach, mit allen Dortmund-Experten, mit denen ich gesprochen habe und was man alles so aus dem näheren Umfeld hört, also die Missstimmung zwischen Teilen des Betreuerteams von Dortmund und dem Vorstand und Tuchel sind fast unübersehbar. Das siehst du allein daran, dass der Chef-Scout, der Leiter der Scouting-Abteilung hat ein Hausverbot bekommen bei Borussia Dortmund. Das ist in sich so grotesk, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass darüber nicht mehr gesprochen wird. Und das liegt einfach daran, weil es so viele andere Baustellen gibt. Das heißt tatsächlich, da gibt es große Probleme, offenbar auch im Zwischenmenschlichen, das ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen, aber auch das sagen inzwischen alle, die nah an der Mannschaft dran sind. Und dann wird es halt tatsächlich entscheidend, ob er sich über sportliche Erfolge, glaube ich, qualifiziert dafür, den Umbruch weiterführen zu dürfen oder ob die Ergebnisse das dann auch rechtfertigen, dass man sagt, irgendwie scheint es hier nicht zu passen. Aber
ist die Frage, ob sich der BVB darauf einlassen darf, dass sportliche Erfolge, dass viel funktionieren im Hintergrund oder ja. Hinter der Bühne beeinflussen dürfen. Bei Mainz, Klammer auf Heidel, Klammer zu, hat man gesagt nein und hat eben die Reißleine gezogen.
Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ist ein bisschen fernab und eigentlich spekuliere ich nicht so gerne, aber ich würde mir wünschen, dass Arsenal und Dortmund die Trainer tauschen. Das würde ich richtig gerne sehen. Das wäre toll. Na gut. Bevor wir jetzt dann den Blick noch weiter nach oben richten, wir haben jetzt schon über den Tabellenplatz 3 geredet, lasst noch ganz kurz unten den Keller abschließen. Denn dazu muss man jetzt auch den FC Augsburg irgendwie zumindest wieder erwähnen, hat ja auch Markus Gisdol schon gesagt, wie du vorhin gesagt hast, Sebastian. Augsburg gewinnt, verliert am Freitagabend gegen Leverkusen 1-3 und hat damit nur noch 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Man nimmt Augsburg immer so ein bisschen aus dem Abstiegskampf raus, auch weil das ehrlich gesagt genau der Saisonverlauf ist, wie wir ihn schon hunderte Mal gesehen haben, die Europa-League-Saison mal ausgenommen, nämlich, dass man immer so ein bisschen ins Magnetfeld des Tabellenkellers gerät und dann schießt man sich wieder aus dem Orbit raus und schwebt als graue Maus durch die Liga. Wie sehr glaubst du denn daran, dass die tatsächlich da nach unten reinrutschen, Sebastian?
Ich finde, das ist eine ähnliche Situation wie in Mainz, in jeder Hinsicht. Beide sieht man irgendwie als gefühlten Bundesligist, die es am Ende immer schaffen werden. Mir fehlt in Augsburg tatsächlich die Stabilität. Ich finde, dass auch der Trainerwechsel diese nicht wirklich gebracht hat. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt diesen Rückrundensieg gegen Werder anschaut, dann war der natürlich oberschmeichelhaft, wenn die Bremer Konterchancen anbelangt. Und klar, die haben die Punkte, man darf sie nicht abziehen. Aber sie haben sie halt sehr glücklich gewonnen und diese ich finde, dass dieser gewünschte Stilbruch vom Dirk Schuster Fußball zum Fußball unter Manuel Baum, das ist halt noch nicht reibungslos funktioniert und sie haben natürlich jetzt auch einen Trainer mit wenig Erfahrung im Abstiegskampf. Ist immer die Frage, okay, Julian Nagelsmann hat letztes Jahr auch keine Erfahrung. Ich glaube trotzdem, dass dieser Faktor grundsätzlich nicht zu vernachlässigen ist und sehe Augsburg deshalb durchaus da auch bis zum Schluss mit drin.
Kai, möchtest du da was ergänzen?
Sebastian hat mir eigentlich den Schlüsselsatz schon weggenommen, nämlich die Parallele, die es zu Mainz gibt. Ich sehe sehr viele parallele Probleme, eben unter anderem das Problem, dass man vorne sehr harmlos ist, dass man es nicht schafft, Bubadilla so einzusetzen, dass er wirklich Wirkungstreffer erzielen kann. Jetzt im gesamten Spiel gegen Leverkusen stand man sehr tief, hat Bälle erst sehr spät, nämlich eben sehr tief erobern können und ist spielerisch einfach nicht in der Lage, dann die ganze weite Strecke zu gehen. Vor allen Dingen, wenn du dann einen Gegner hast, der in der Lage ist, eben diese langen Bälle auf Bobadilla rauszunehmen.
Ja. Bisher kamen sie immer zurück. Also sie standen nur an einem Spieltag, nämlich am ersten Spieltag, schlechter als Tabellenplatz 13. Bisher war das immer genau die Untergrenze und dann ging es wieder meistens nur ein Plätzchen nach oben. Interessantes Spiel jetzt dann, nämlich auswärts in Darmstadt. Das ist, also Der Abstiegskampf gibt allein von der, vom Spielplan her gibt er jetzt gerade, Ende Februar gibt er so einiges her. Herzlichen Dank dafür, liebe DFL. Mal gucken, wie es dann am 34. Spieltag aussieht.
Ich bin gespannt, wie Augsburg seine Heimspiele bestreiten wird, denn das war ja auch relativ auffällig, dass die Zuschauer eigentlich schon nach einer halben Stunde nervös geworden sind und angefangen haben zu pfeifen. Also du spielst gegen Bayer Leverkusen, liegst zurück, 0-1 zurück. Dir gelingt nicht viel, aber die Zuschauer zu Hause fangen schon an zu pfeifen. Das fand ich massiv.
Ich glaube, Augsburg muss natürlich jetzt auch langsam mit einem anderen, gewissen anderen Anspruchsdenken leben. Die sind jetzt im sechsten Jahr. Mhm. Korrigiert mich.
Siebtes.
Das hat man ja in Mainz zwischenzeitlich auch mal erlebt. Irgendwann nimmt das Umfeld das als normal wahr, dass man Bundesliga ist. Die ersten 2-3 Jahre wurden durchgefeiert. Boah, wir bleiben wieder drin. Boah, jetzt sind wir sogar Europacup. Und wenn das dann aber, ich finde das normal für Vereine wie Augsburg. Natürlich ist es schwer, sich im Dunstkreis der ganzen Vereine, die ja viel mehr Geld einsetzen und viel weniger bewegen, sich da fortwährend weiterzuentwickeln. Wahrscheinlich ist das für solche Vereine das Maximum, in der Bundesliga um Platz 13 zu spielen. Und trotzdem glaube ich, für so ein Umfeld wird das ab dem 6., 7. Jahr irgendwann einfach Normalität. Wir sind jetzt Bundesliga, wir spielen jedes Jahr Bundesliga und dann wird halt auch mal gemurrt. Und das sind, glaube ich, die ganz großen Herausforderungen für so einen kleinen Verein, das zu moderieren und damit dann halt zurechtzukommen, dass es halt nicht mehr gefeiert wird, dass man einfach nur in der Bundesliga dabei ist.
Mhm. Ja, und vielleicht tatsächlich auch noch eine grundsätzlich höhere Anspruchserhaltung, als wir das oft an den FC Augsburg herantragen. Also ich hatte Günther Klein im Rasenfunk Royal zu Gast und der hat mir sehr ausführlich erzählt, aus welcher Historie und aus welches Anspruchsdenken der FC Augsburg bis eigentlich zum Erreichen der ersten Liga hatte. Und das ist durchaus weniger bescheiden, als wir es dann in der ersten Liga erlebt haben. Das war eigentlich laut seinen Worten das erste Mal, wo man so wirklich bescheiden war. Und vorher war es eher ein bisschen... Man hat auch tatsächlich viel investiert in den Verein, auch monetär tatsächlich. Und zwar auch schon zu Zeiten, wo man noch im Amateurfußball tätig war. Sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite haben wir Bayer Leverkusen, die jetzt das zweite Spiel in Folge gewinnen. Jetzt haben wir das nicht zum ersten Mal erlebt, dass Leverkusen martialisch gesprochen den Kopf aus der Schlinge zieht. Ich frage mich, was die Schlussfolgerung auf einer etwas sachlicheren Ebene daraus sein kann. Meine These ist gerade, Kai, dass Roger Schmidt immer dann seine richtigen Stärken als Trainer ausspielen kann, wenn er die Mannschaft hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen kann und es aber auch schon Rückschläge gab. Also wir erleben das ja jetzt eventuell, also sollte sich dieser Trend bestätigen, erleben wir es jetzt schon zum dritten Mal in Folge, dass man in der Rückrunde noch eine Saison wesentlich verschönert, die gar nicht so toll begann. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, also Thema Körpersprache hast du vorhin ja schon mal gebracht. Das fand ich gegen Augsburg eine komplett andere als sonst. Gegen Frankfurt auch schon. Da kam auch sehr viel Spielglück dazu, fand ich. Aber dennoch habe ich den Eindruck, da spielen jetzt wieder einige viel, viel näher im Rahmen ihrer Möglichkeiten am oberen Ende. Und dann hast du noch so jemanden wie Kai Havertz, der ein überragendes Spiel macht auf der 10. Der hat 4 Chancen kreiert, 3 Schüsse selber gegeben, Vorlage abgegeben zu einem Tor, fast 12 Kilometer gelaufen, hatte die meisten Pässe tatsächlich, erfolgreichen Pässe aller Leverkusen-Spieler, ist unfassbare 17 Jahre alt. Also, und für mich, wenn du mich fragen würdest, welcher Trainer kriegt so etwas in der Bundesliga hin, so ein Turnaround und dann auch, dass er einen so jungen Spieler in so eine Schlüsselposition steckt, da fällt mir nur so eine bestimmte Riege ein. Und da neben Nagelsmann, Hasenhüttl, Tuchel würde ich da tatsächlich auch Roger Schmidt nennen.
Bin mir da nicht sicher, weil also ich fand auffällig, dass trotz dieses Sieges klang Roger Schmidt immer noch, ja, wie soll ich? Er fühlt sich immer sehr schnell angegriffen und reagiert dann auch entsprechend mit seinen Aussagen patzig. Es ist immer so ein gewisser patziger Unterton. Mhm. Ich finde, was jetzt konkret das Bayer-Spiel angeht, muss man natürlich auch sagen, dass es so, ich sag mal, harte Umstände gibt, weswegen man gegen Augsburg so souverän gespielt hat. Du hast einen Bellarabi, der jetzt endlich zu Form gekommen ist. Der hat irgendein Tor geschossen am Freitag. Ich habe vergessen, wievielte es war. Du hast jetzt natürlich die Doppel-6 mit Kampel und Bender, die nach langer Zeit irgendwie so zusammenspielen kann. Also Bender fehlte im November und Dezember. Beide, also dieses Duo Kampel und Bender, hat eigentlich erst seit Frankfurt wieder zusammenspielen können. Jetzt muss man gucken, Bender musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Wie weit er da noch länger ausfallen wird. Für mich ist das eigentliche Knackpunktspiel dann jetzt Champions League, Atletico, weil Leverkusen ist eine Mannschaft, die sich auch gerne nach unten reinreißen lässt, im Sinne von, da kommt irgendwie ein giftiger Gegner, wie zum Beispiel auch der HSV vor 3 Wochen, glaube ich, oder so. Die schaffen es nicht, sich mental davon loszulösen, sondern lassen sich dann auch nach unten ziehen und dann auch entsprechend mit giftig zu spielen, auch wenn sie dadurch ihre komplette Spielphilosophie verlieren und nicht mehr in der Lage sind, dieses schnelle Kombinationsspiel aufzuziehen. Mhm. Und wenn das am Dienstag jetzt gegen Atletico wieder passiert, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein hinreichendes Negativerlebnis wird, das letztendlich dann auch wieder in die Bundesliga ausstrahlen wird.
Ja, also erst kurz, um das einzuholen, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass du dich nicht ans Tor von Bellarabi erinnerst. Es war nämlich das erste und es war ja das 50.000. der Bundesliga-Geschichte. Mein Gott, man konnte es fast nirgendwo nicht lesen, nur um das kurz nachgereicht zu haben. Ja, meine Gegenthese dazu wäre, das Atletico-Madrid-Spiel ist mir ehrlich gesagt komplett egal, weil ich da ehrlich gesagt auch keine schlechte Leverkusener Leistung erwarte. Ich finde tatsächlich das Heimspiel danach gegen Mainz viel, viel interessanter. Denn in der Champions League, das ist ja genau auf einem anderen tabellarischen Niveau, aber das ist ja das, was wir bei Dortmund so häufig sehen. In der Champions League kommen viele Spieler dann doch nochmal eher an ihre Leistungsgrenze nach oben als in der Bundesliga. Und wichtig ist aber ja, da höre ich mich jetzt zwar fast ein bisschen an wie Karl-Heinz Rummenigge und das tut mir etwas weh, aber wichtig ist die Bundesliga, das ist das Tagesgeschäft, das Brot- und Buttergeschäft. Wenn man gegen Atletico rausgeht und dann nicht komplett 0-7 und 0-8 in beiden Spielen verliert, dann sagen da alle ja, okay, gut, war Lospech, eine der besten Mannschaften Europas, aber wenn man zu Hause gegen Mainz nicht den Dreier holt danach, dann finde ich, ist dieser Trend viel eher gestoppt als durch jetzt eine Niederlage zu Hause gegen Atletico am Dienstag.
Stellst du natürlich die Frage, wie sieht es dann mit dem Druck aus in der Bundesliga, wenn du aus der Champions League rausfliegst, irgendwie dann doch noch irgendwelche europäischen Plätze zu erreichen? Mit einem Kader wie zum Beispiel Chicharito, hat der Bock drauf, irgendwie eine Saison lang in Europa nicht unterwegs zu sein? Mhm.
Ja, okay. Ja, also, dass es nicht drucklos gehen wird bei Leverkusen, das war eh klar, aber es ist ein valider Punkt, hast recht.
Aber ich finde, du hast gerade was Entscheidendes eher beiläufig erwähnt. Bellarabi kommt wieder in Form, der war ein halbes Jahr weg. Und natürlich braucht er ein bisschen zu zünden. Chicharito hatte Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden in der Saison. Bender war lange weg. Nun reden wir bei Leverkusen zwar auch über den, wie sie selber sagen, vielleicht besten Kader aller Zeiten oder seit langem zumindest. Und trotzdem sind auch das natürlich drei Spieler, die den Unterschied ausmachen können oder aber wie Bender für eine Statik im Spiel sorgen. Und ich glaube, dass das einfach nicht zu vernachlässigen ist. Man hat es jetzt gesehen mit Chicharito und mit Bellarabi in den letzten beiden Spielen. Wenn die funktionieren, dann funktioniert auch die ganze Mannschaft ganz anders. Und ich bin ein bisschen bei Max, was Roger Schmidt anbelangt. Ich finde, das ist tatsächlich ein Phänomen, dass man in den letzten beiden Jahren auch schon abgeschrieben hat. Und auffällig ist, dass Leverkusen alles tut, um an ihm festzuhalten. Das haben wir schon mal besprochen, diese Personalie Jörn Wolf. Die versuchen wirklich, also das ist glaubhaft in Leverkusen, dass sie überzeugt sind, zumindest von den fachlichen Qualitäten ihres Trainers und dass sie, weil es hätte natürlich schon in den letzten beiden Jahren, als auch jetzt in dieser Phase genug Gründe gegeben, wenn man da nicht voll hinterstünde, hätte man ihn einfach opfern können. Also genug Angriffsflächen hat er geboten und genug fehlende Ergebnisse hat er auch geliefert. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, ein wichtiges Signal für so eine Mannschaft. Wenn die Mannschaft merkt, der Trainer ist stark in dem Sinne, dass er halt von dem Verein wirklich bedingungslos gestützt, dass sie wirklich sehen, okay, den Alten werden wir nicht los. Der hat hier Macht, der kann hier Dinge entscheiden, der kann hier Dinge durchsetzen. Ich glaube, dass das wirklich immer ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Das klingt immer so nach Fußball in den 80ern. Aber ich glaube, dass ich gewisse Dinge, da sind wir auch wieder beim Thema HSV mit Mavrai und Papadopoulos, wie Leute dann für so eine Atmosphäre in der Mannschaft sorgen. Ich glaube, gewisse Dinge ändern sich tatsächlich im Fußball dann auch einfach nicht und bleiben bestehen, dass solche Sachen ganz wichtige Faktoren sind. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Roger Schmidt ein drittes Mal den Kopf aus der Schlinge, wie du so schön gesagt hast, ziehen wird.
Mhm. Wir werden es ja ganz entspannt beobachten können, aber wir haben auch noch drei Spiele zu besprechen, deswegen lasst mal den Blick nach oben wenden zum Tabellenspitze und da sehen wir einen FC Bayern, der nicht gewinnt, das allein ist schon Grund genug für ganz, ganz viele Ausrufezeichen, die Art und Weise hat da noch ein paar Ausrufezeichen drauf addiert, bevor ich aber mit euch über Dinge sprechen möchte, wie mögliche Schwalben, Nachspielzeit und gar noch irgendwelche Gliedmaßen an Extremitäten gewisser Trainer. Würde mich erstmal interessieren, sportlich gesehen, Kai, was hat denn Hertha gut gemacht in dem Spiel? Haben ja nicht so viele geschafft, die Bayern bei wenig Chancen und einem glücklichen Punkt zu halten.
Ja, sie waren letztendlich in der Lage, im Grunde genommen hinten kompakt zu stehen und die Bayern machen zu lassen. Also im Laufe des Spiels haben sie immer wieder versucht, wenn Bayern von hinten aufbauen musste, so eine erste Pressingwelle zu starten. Und wenn die nicht geglückt ist, haben sie sich zurückgezogen, dadurch die Räume eng gemacht. Und Bayern ist derzeit sehr langsam, finde ich, spielt sehr statisch und hat daher enorme Probleme, hinten einen Gegner aufzureißen oder so hin und her zu schieben, dass sich Lücken auftun. Und das ist ein Problem, an dem die Bayern dann etliche Minuten zu lang gehabt hatten, was sie nicht so richtig auflösen konnten. Hm. Und was, denke ich, auch so ein bisschen, wo ich mich auch frage, inwieweit es eigentlich um die Qualität der Bayern gestellt ist, weil ich fand, einige Geschichten, die sie gemacht haben, war nicht besonders clever. Zum Beispiel eine sehr starke Rechtslastigkeit, während irgendwie links überhaupt nichts passierte. Also von daher, das entspricht so komplett dem Hertha-Charakter. Das war, passt wie Faust aufs Auge. Also Hertha konnte einfach das spielen, was sie gut konnten, und das ist sozusagen sowas wie Kryptonit für Bayern München gewesen.
Ich werde aus den Bayern nicht schlau, ehrlich gesagt. Ich habe auch gedacht, die haben massive sportliche Probleme, wenn man die ersten beiden Spiele in der Rückrunde nimmt, wenn man auch Ingolstadt nimmt, dass sie es immer spät machen. Wenn man dann das Champions League-Spiel gegen Arsenal betrachtet und sich die Historie von Carlo Ancelotti anguckt, wie es mit seinen Clubs in der Vergangenheit gemacht wird, ich mag immer nicht daran glauben, dass man wirklich so einen Schwunggang in der Bundesliga hinkriegt und trotzdem die Spannung dann hochfährt in der Champions League. Ancelotti ist es mit seinen Mannschaften schon mehrfach gelungen, und ich glaube, dass am Ende wird man ihn daran messen, ob es ihm wirklich gelingt, dass er die Truppe für diese Spiele in Fahrt kriegt. Ich fände es ehrlich gesagt ein Phänomen und kann nicht nachvollziehen, wie sowas funktioniert. Aber man hat das Gefühl, wenn man die beiden in der Bundesliga sieht, dass sie irgendwie einen Schongang fahren, dass sie sich darauf verlassen, dass sie natürlich diese Qualität haben, am Ende immer, wenn es dann eng wird, nochmal zuzuschlagen und nochmal diesen Gang hochzuschalten. Aber irgendwie wirkt es so, und anders ist es auch nicht zu erklären, dass man Arsenal, auch wenn Arsenal natürlich Probleme hat, aber dass man diese auseinandernimmt. Mhm. Und in der Bundesliga dann die Spiele humorlos und eng gewinnt. Aber trotzdem hat man bei den Bayern das Gefühl, jetzt haben sie es nicht gewonnen, aber dann ist ja ein Punkt bei Hertha auch keine Katastrophe, dass sie am Ende sind, sie gerade dieses Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss in der Bundesliga. Mhm. Aber das gelingt ihnen dann immer noch.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, mir kommt da die Hertha fast zu kurz hin. Also was man auf jeden Fall bei Bayern feststellen kann, ist, Bayern lebt wieder von den Momenten, die einzelne Spieler kreieren. Manchmal kreieren sie die mit einem Doppelpass, aber sehr häufig ist es auch einfach nur ein gewonnenes Dribbling und dann sehr häufig durch Robben oder Ribéry. Und was Guardiola ja geschafft hat, war, dass er ihnen eine Grundstruktur gegeben hat, in dem zum einen es sehr, sehr viele Optionen gab, solche Momente zu kreieren, weil alle Spieler so positioniert waren, dass du jederzeit mindestens zwei Anspielstationen hatte, und er hat ihnen ja ganz, ganz viele Wege in den Strafraum gezeigt, und da waren die besonderen Momente dann eben mal ein toller Schnittstellenpass hinter die Abwehr, und dann haben die das halt auch eiskalt immer zu Ende gespielt. Und derzeit sind die Momente wieder so reduziert auf eben gewonnene Dribblings oder dass mal eben im Aufbau dann doch irgendwie ein Ball gewonnen wird, aber das ist nicht mehr das System, sondern es ist eher noch so, man kann es halt noch aus der Guardiola-Zeit, aber es geht nicht mehr darum, krass ins Gegenpressing zu gehen. Was sie übrigens ja gegen Arsenal komplett anders gemacht haben. Da war komplett, also ich konnte das Spiel im Stadion sehen, da war von der Körpersprache bis hin zum Gegenpressing, da war alles anders. Und das war alles wie in der Guardiola-Zeit.
Ja, gegen Leipzig im Übrigen.
Ja,
gegen Leipzig war ja auch ein Spiel, wo Druck auf dem Kessel war. Sie waren punktgleich und wo die Erwartung, wo wirklich alles hingeguckt hat, was machen sie jetzt? Und sie haben es beeindruckend gemeistert. Ich finde, das ist ja tatsächlich fast wie ein Beleg für die These, auf Knopfdruck fahren die dann hoch.
Wenn es so immer klappt, also gegen Leipzig hätte ich ehrlich gesagt, also das Fanherz in mir nicht, aber der Rasenfunkmoderator hätte eigentlich ganz gerne gesehen, was passiert, wenn die in der vierten Minute das 0-1 kriegen mit diesem Pass, den dann keiner mehr erlaufen kann, ob sie dann zurückkommen. Es ist ein sehr riskantes Spiel und du hast jetzt zum Beispiel eben gesehen, was dann passiert, wenn eine Mannschaft sehr, sehr gut die Möglichkeit dieser Momente einengt. Also einer der Gründe, warum zum Beispiel über die linke Seite so wenig ging, war, dass die Hertha mit Pekarik, Haraguchi, Darida und Skjelbred da so ein flaches Viereck irgendwie gebildet hat. Früher war es immer das flache Dreieck, das Dardai haben wollte. In dem Spiel war es ein Viereck. Die haben vor allem Bernard hinten komplett gebunden. Und gleichzeitig ist es gerade, Bayern hat sehr, sehr zentral gespielt. Und gleichzeitig ist es aber nicht mehr wie früher bei Guardiola, dass die beiden Außenverteidiger den klaren Auftrag haben, wenn wir den Ball haben und über der Mittellinie sind und der Gegner quasi in seiner Defensivgrundordnung ist, dann schiebt er aber gnadenlos nach vorne und behaltet die Breite des Spiels. Es hat komplett gefehlt gegen Hertha. Und dann haben die wahnsinnig stark die Spieler im Zentrum rausgenommen und zwar ganz oft mit dem Deckungsschatten. Also so sehr man Thomas Müller dafür liebt, dass er ein Raumdeuter ist, weiß nicht, ob sein Kompass in dem Spiel nicht so richtig kalibriert war, aber wie oft der im Deckungsschatten stand und der hat dann immer versucht, sich da rauszulaufen. Das waren dann so komische Parallelläufe zum 16er und dann haben die Herthaner den Deckungsschatten fast übergeben. Also die stehen defensiv unglaublich gut gestaffelt und ich finde, dass man bei Bayern eigentlich nichts Neues gesehen hat. Ich finde, das viel Interessantere an dem Spiel ist eigentlich, dass man gesehen hat, wie gut Berlin das immer noch hinkriegt. Und wenn jetzt noch das Element der Kontertore wieder dazukäme, wo halt auch Mitte Weiser einfach wahnsinnig fehlt, dann kann sich auch diese Saison nochmal drehen. Also ich fand es fast, ehrlich gesagt, interessanter, mir Hertha anzugucken. Dem Spiel bei den Bayern habe ich wenig Überraschendes gesehen. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn die das noch 2-1 gewonnen hätten. Aber wir führen ja im Prinzip seit Spieltag 8 die immer gleichen Bayern-Diskussionen. Ich fand Hertha fast interessanter in dem Spiel.
Hertha ist tatsächlich gelungen, erstmals eigentlich im neuen Jahr an die Form des alten Jahres ranzukommen.
Ja. Ja, definitiv. Sie haben es schon, also ergebnistechnisch haben sie es ja vorher schon mal geschafft, aber eben in so einem komischen Spiel gegen Ingolstadt haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Fand ich auch. Und dann kommen halt, dann kommen natürlich diese ganzen Nebenschauplätze dazu. Also ich finde es ehrlich gesagt müßig, über Nachspielzeit zu diskutieren, vor allem, weil ich jetzt auch nicht mit der Stoppuhr da saß und es mir angeguckt habe. Was man definitiv sagen kann, die eine Szene, wo Hertha wirklich schlecht in der Defensivordnung stand, war halt dann auch tatsächlich das 1-1. Also dass Robben da frei zu einem Schuss kommt, der dann ja auf der Linie geklärt wird, das ist tatsächlich das größere Ärgernis, finde ich, als die Nachspielzeit und der Freistoß, denn das eine kannst du beeinflussen und das andere kannst du nicht beeinflussen. Und ich schätze Dardai aber ehrlich gesagt auch als einen Trainer ein und so habe ich auch so ein bisschen seine relativierenden Aussagen dann im Nachgang des Spiels verstanden, dass er dann schon seiner Mannschaft eher den Blick darauf lenken lässt und beim Rest sagt er, jetzt tut man nicht so, als ob das jetzt nur der Schiedsrichter war, so meine Einschätzung.
Naja, und dass die Emotionen im so Moment dann hochgehen, wenn du 90+6 den Ausgleich gegen Bayern kassierst, also da soll mir den zeigen, der die Emotionen dann nicht komplett unter Kontrolle hat.
Ja, Grüße an Rune Jahrstein, da wird noch was kommen.
Ich glaube auch, dass es zwei Dardais gibt. Es gibt irgendwie so einen Außendarstellungs-Dardai, der relativ simpel gestrickt ist, sich so auf Ringsniveau bewegt und die entsprechenden...
Okay,
schon so ein bisschen, ja.
Und so die entsprechend allseits bekannten Wortsätze von sich gibt, Wortstücke von sich gibt. Aber es gibt auch den anderen Dardai, der sehr gut analysieren kann. Und vor einigen Wochen gab es bei Sky, aus Versehen, glaube ich, eben diesen, ich sag mal fast intellektuellen Dardai, der es geschafft hat, in 2 Minuten so ein Spiel, aber wirklich fachlich derart kompetent auseinanderzunehmen, wo ich dachte, hey, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ist das sein Bruder? Also
Die Zwillingstheorie, auch gut.
In der Außendarstellung ist er halt immer so der verspitzte Ungar und irgendwie Marika Röck und bla bla. Man unterschätzt ihn, finde ich, relativ leicht.
Weißt du, woran das liegt, meiner Meinung nach? Ich finde, dabei werden die falschen Fragen gestellt. Während bei Guardiola immer gefragt wurde, Herr Guardiola, wie haben Sie sich denn gedacht im Achterraum? Was wollten Sie denn da machen? Liest du so eine Frage an Dardai nicht, obwohl er darauf eine Antwort geben kann. Mhm. Und immer, wenn er die Möglichkeit hat, solche Antworten zu geben, oder manchmal macht er es auch einfach, weil das halt für ihn tatsächlich das Entscheidende am Spiel war. Dann kriegt er die Frage, im Grunde, ich spreche es jetzt runter, er kriegt die Frage, wie fühlen Sie sich? Und er sagt, wir haben das gut gemacht mit dem Verschieben in den Halbräumen. Und man denkt sich so, huch, wo kam denn das jetzt her? Also so meine Theorie dazu.
Ehrlich gesagt, das Hemdsärmelige bei Bundesliga-Trainern gar nicht nach als nachteilig, denn das Entscheidende ist so, dass du authentisch bist. Und Thorsten Frings kennt man aus seiner Spielerzeit noch. Der ist auch noch nah dran irgendwie in der Spielerzeit, weil sie nicht so lange her ist. Und ich fände es viel problematischer, wenn Thorsten Frings jetzt versuchen würde, sich als Rhetorik-Weltmeister aufzuspielen, weil er dann eine Rolle spielt, die du ihm nicht abnimmst. Und Pal Dardai, gebe ich dir auch recht, der hat auch was Hemdsärmeliges. Aber entscheidend ist ja, was sie vor der Truppe rüberbringen und wie sie da ihre Botschaften rüberbringen. Und also Pal Dardai hat jetzt ja bei Hertha nicht zufällig seit 2 Jahren den Erfolg und hat ja auch nachgewiesen, dass er nicht nur den Retter kann, sondern die Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Und ich finde, die haben keinen Überkader, mit dem sie zwangsläufig Sechster sein müssen. Und ich finde, wenn so ein Trainer authentisch ist, dann kann er mir gerne auch mal ein bisschen hemdsärmlich rüberkommen.
Aber was ja bei der Hertha mal gesagt wird, ist, dass nicht Dardai das eigentliche Hirn ist, sondern sein Assistenztrainer. Ich habe den Namen inzwischen.
Wittmeier. Der Wittmeier.
Ja, genau. Dass eben dieser Bruch vor einigen Wochen war so das erste Mal, wo ich dachte, Moment, vielleicht ist das nicht so. Mir geht es dabei eigentlich weniger um Authentizität, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass ich als Zuschauer oder als Außenstehender gerne einen Eindruck haben möchte, ist der Mann überhaupt in der Lage, Dinge seinen Spielern zu vermitteln? Kann er mir erklären, was er vorhat? Das ist zum Beispiel das, wo ich ein großes Problem mit Thorsten Fink beim HSV hatte, wo ich das Gefühl hatte, vor dem Spiel erklärt er mir permanent die gleichen Sachen, egal ob es gegen Darmstadt oder gegen Bayern München geht. Und da verliert er dann in meinen Augen zumindest auch an Glaubwürdigkeit, dass er in der Lage ist, Dinge zu erkennen und Dinge zu vermitteln.
Mhm. Ja, Rhetorik gehört halt dazu.
Das stimmt. Bei Thorsten Fink würde ich dir recht geben, tatsächlich. Ich glaube trotzdem, dass es ein Unterschied ist, nochmal, wie die Trainer mit uns vor den Medien reden oder wie sie dann in der Kabine agieren. Das glaube ich einfach schon.
Sieht man ja jetzt an der Konterwette, die er, glaube ich, auch erzählt hat. Er hat seine Mannschaft angeboten, er lädt sie alle zu einem Mannschaftsessen ein, wenn ein Tor nach Konter erzielt wird gegen die Bayern. Das Geld kann er sich jetzt sparen, aber zeigt ja schon, es gibt viele, viele Kniffe, die man da machen kann. Was auf jeden Fall interessant ist jetzt im Ergebnis dieses 1:1 ist, dass wir wieder einen Verfolger haben mit Raba Leipzig, der auf 5 Punkte herangekommen ist. Nämlich gewonnen in Gladbach 2:1 und ich fand zwei Dinge, ich steige jetzt einfach mal selber in die Analyse ein, ich fand zwei Dinge interessant. Ich habe zwei Dinge über Leipzig in diesem Spiel sich bestätigen sehen, die ich aus der Hinrunde noch nicht kannte. Zum einen standen sie gegen den Ball viel breiter als noch in der Hinrunde, also war sicherlich auch dem geschuldet, dass Gladbach auf den Außen sehr hohe Qualität hat und sehr viel Aufbau über die Außen macht. Übrigens spielt Gladbach da ganz oft den Pass, den Thomas Tuchel hasst wie die Pest, nämlich einen parallel zur Außenlinie gespielten Pass, der sehr, sehr leicht zu verteidigen ist, den siehst du bei Gladbach ständig derzeit, also das gefällt Thomas Tuchel gar nicht, kann glaube ich aber Dieter Hecking egal sein. Also das eine eben, Leipzig steht jetzt tatsächlich breiter gegen den Ball, als ich es zumindest in der Hinrunde oft gesehen habe. Und das zweite Interessante, die haben aber durchaus auch hinten Räume offen gelassen, die ich so gar nicht so häufig gesehen habe. Ganz oft im Rausrücken dann tatsächlich. Also ich hatte den Eindruck, in dem Spiel, was ein 2:1 war, das hätte auch ein 2:2 werden können. Witzigerweise auch hätte das rein theoretisch auch mit einem Tor in der 96. Minute passieren können. Also Leipzig, ich will jetzt nicht sagen, dass die komplett abstürzen, aber ich fand das interessant. Da hat sich auch etwas getan in der Statik, vielleicht aber auch, wie die Gegner die Spiele gegen Leipzig angehen. Da habe ich noch jetzt nicht die Erklärung für.
Also ich habe aus dem HSV-Spiel einiges wieder in dem Spiel gegen Gladbach wiedererkannt. Der HSV hat so die Macke, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dann stehen die relativ eng, also relativ schmal.
Mhm. Außen waren offen, ne?
Genau, das sind irgendwie, ich schätze mal, 40% der Spielfeldbreite insgesamt. Leipzig ist es nicht gelungen, diese Situation auszuspielen, weil sie immer sehr auf das Vertikale bedacht sind. Sie sind kaum in der Lage, einen Ball schnell über die Horizontale zu führen, um den Gegner halt auseinanderzuziehen oder den Gegner sozusagen oder das Spiel auf den anderen Flügel zu verlagern und dort den Gegner in den Rücken zu erwischen. Und das gleiche Problem habe ich eigentlich auch im Spiel gegen Gladbach gesehen. Leipzig hat Probleme, wenn sie keine Räume bekommen, wenn sie nicht schnell umschalten können und wenn der Gegner kompakt steht. Da haben sie einfach noch keinen Plan B, wirklich irgendwie einen kompakten Gegner hinten auseinanderzunehmen. Obwohl sie eigentlich über die technische Qualität verfügen, wie man anhand des teilweise sehr schnellen Kombinationsspiels sehen kann. Aber sie spielen dazu noch zu vertikal.
Stimmt, die Spielverlagerung spielt eigentlich kaum eine Rolle im Leipziger Spiel, hast recht.
Ich glaube auch, dass dieses Jagen und dieses frühe Pressen, dass man sich darauf natürlich einstellen kann. Mhm. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen gezeigt und trotzdem fand ich es beeindruckend, dass wie sie gestern nach den Rückschlägen zurückgekommen sind. Mhm. Zweimal in Folge verloren in Dortmund und gegen den HSV. Hatten dann jetzt die Hypothek der Paulsen-Verletzung, der Orban-Sperre und haben es auch, finde ich, wieder mit einem taktischen Kniff verändert. Ne? Sie haben jetzt nicht den 1-zu-1-Wechsel Selke vorgenommen, was im Übrigen für ihn natürlich eine krasse Ohrfeige ist, der jetzt eigentlich auf seine Chance oder mit seiner Chance rechnen musste und wieder nicht kommt. Sie haben es jetzt anders gelöst und haben aber ein Mittel gefunden, wieder in die Spur zu kommen. Das fand ich, also ich finde, das war ein Spiel, wo ich fast mit dem Gladbacher Sieg gerechnet hatte und dachte, jetzt tritt genau das ein, worauf man bei Leipzig wartet oder gespannt guckt, ob sie jetzt halt einbrechen, und sie haben es nicht getan. Nichtsdestotrotz denke ich, trotz der Reduzierung auf 5 Punkte auf Bayern, dass sie kein Bayernjäger mehr sein werden. Ich glaube nicht, dass sie komplett abstürzen und am Ende in der Champions League landen, aber für die Rolle als Bayernjäger wird es nicht reichen.
Was auch echt einiges über die Liga aussagt, aber indirekt haben wir bei dem, wie wir über Bayern gesprochen haben, auch viel über 17 andere Vereine gesprochen, finde ich, wenn man sich jetzt dann die Tabelle tatsächlich anguckt. Und was man in dem Spiel auch gesehen hat, aber das ist keine neue Erkenntnis, wenn du gegen einen Gegner spielst, der nach Ballgewinn sehr, 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 sehr stark ist, dann lässt es sich tatsächlich fast nicht verhindern, wenn du nicht immer nur den langen Hafer nach vorne spielst, dass es da auch mal Szenen gibt. Und so ist ja eins der Tore fällt nach einem Einwurf für Gladbach heraus. Das war das 2-0 in einer guten Gladbacher Phase eigentlich. Für mich so mit die Vorentscheidung. Zusammengenommen auch noch mit dem verschossenen Strafstoß Ende der ersten Halbzeit von Gladbach. Da hat Gladbach einen Einwurf, Leipzig gewinnt den Ball und dann zwei Pässe und zack stehen die vorne drin, und zwar auch in einer Situation, aus der du in 90% der Fällen ein Tor machst.
Also. Das war so ein so krass herausgespieltes Tor. Im Grunde genommen fiel das Tor schon mit dem Einwurf.
Ja.
Also dieses wirklich todsichere Kombinationsspiel auf engem Raum, das war echt krasse Aktion von Leipzig.
Gladbach jetzt bei 26 Punkten, das sind 7 Punkte nach vorne und 8 Punkte nach oben, nach 7 Punkte nach hinten und 8 Punkte nach oben, ganz langsam, lieber Max. Damit Tabellenplatz 11, haben ein anderes Gesicht gezeigt jetzt unter Hacking. Sebastian, was ist da so deine Einschätzung? Glaubst du, dass da in die eine oder in die andere Richtung noch etwas geht, oder wird jetzt Gladbach so irgendwie zwischen der 8 und der 10 einpendeln?
Davon würde ich ausgehen, ja. Das ist mehr, als man nach der Hinrunde vielleicht erwarten konnte. Aber sicherlich auch weniger, als die Ansprüche sind. Aber ich denke, gerade weil oben ja jetzt auch keiner wirklich abreißen lässt, weil man mit Leverkusen eine Mannschaft hat, der man noch zutrauen kann, dass sie oben reinkommen, vielleicht sogar den Schalkern, die ein bisschen kommen. Also glaube ich, dass für Gladbach, selbst wenn sie jetzt noch den Hacking-Punkteschnitt halten, glaube ich, dass es nach oben einfach nicht mehr lang wird, weil 8 Punkte sind schon viel. Mhm.
Aber wenn man sich die Situation von Gladbach nochmal vor Augen führt, dann sieht man, damit kann man durchaus zufrieden sein. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die hätte sich zum Beispiel der VfL Wolfsburg, glaube ich, gewünscht.
Eben, das sind genau die beiden Mannschaften, wo jeder Experte gesagt hat, die gehen sowieso da am Ende raus. Und Gladbach hat es trotz des Rückschlags jetzt am Ende doch, ist ziemlich souverän, glaube ich, auf dem Weg dahin. Und in Wolfsburg warten sie immer noch darauf.
Wir sprechen viel über Mannschaften, die Hypotheken mit sich herumtragen, und da fällt es auch nicht schwer, dann den Blick nach Schalke zu richten. Gegen den FC, das letzte Spiel des 21. Spieltags, über das wir noch nicht gesprochen haben, 1-1 gespielt gegen Köln. Es war auch irgendwie ein Unentschieden in der Nutshell, also hätte es da ein Dreier gegeben, dann wäre das durch eine besondere Situation entstanden. Aber insgesamt interessant, welche Entwicklung jetzt bei Schalke stattgefunden hat, finde ich, Kai. Also mit Bentaleb, mit Caligiuri, Bartstuber in Teilen, der konnte es noch nicht immer zeigen, und dann vor allem Burgstaller. Hat man da wirklich tatsächlich auch personell nochmal eine Ebene draufgelebt, und gerade Bentaleb ist jetzt wieder in der Form, wie er in den ersten Spielen gespielt hat, auf Schalke. Da musste er sich so ein bisschen, meiner Meinung nach adjustieren darauf, dass man in der Bundesliga ein bisschen aggressiver angelaufen wird, wenn man in seiner Position den Ball hat. Ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut, was ich da auf Schalke sehe. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten vollkommen okay. Man hat vor dem wieder jemanden, der Tore macht, ohne dass ich jetzt prophezeien möchte, dass die definitiv noch in die Europa League kommen, mit ja auch 8 Punkten Rückstand. Die sind Tabellennachbar von Gladbach. Aber insgesamt finde ich, die wirken für mich wieder deutlich mehr in der Spur.
Sie sind zumindest kein Abstiegskandidat. Also ich fand sie jetzt nicht so wahnsinnig souverän gegen Köln, wobei die Kölner halt auch relativ schwer zu knacken sind. Aber eben mit diesem Knacken hatte Schalke so seine Probleme. Insbesondere in der zweiten Halbzeit, als die Kölner nachjustiert haben, haben es die Schalke eigentlich nicht geschafft, die Kölner noch großartig auszuspielen und kamen grosso modo eigentlich nur über Standards durch. Wirkten auf mich in der zweiten Halbzeit sehr statisch. Es gab nicht sehr viel Pressing. Und es hat schon auch eine Zeit gedauert, bis Weinziel dann darauf reagiert hat mit dem Wechsel auf Meier unter Choupo-Moting. Mich hat es etwas erstaunt, dass Meier im Grunde genommen positionsgleich eingewechselt worden ist. Man hatte in der zweiten Halbzeit deutlich das Problem gemerkt, dass die beiden Stürmer, Burgstaller und Caligiuri, verhungerten. Mhm. Und da hatte ich erwartet, dass das Mittelfeld sozusagen nachgerüstet wird. Aber stattdessen spielt Meier, der eingewechselte Meier, auf der gleichen Position wie Caligiuri, war also nicht in der Lage, selber mit Pässen nach vorne zu spielen, sondern ja, war tief, verhungerte ja. Ebenfalls sozusagen. Erst bei der zweiten Einwechslung von Choupo-Moting wurde das Ganze wirklich wieder lebendiger, zog sich Meier dann auch etwas nach hinten zurück und prompt war es dann so, dass dann auch das Spiel der Schalke dann wieder lebhafter wurde und mehr Druck auf Köln gemacht wurde.
Mir fehlt bei Schalke so ein bisschen, wir haben viel über die Hypotheken gesprochen, über den Fehlstart, über immer wieder Verletzte, gerade jetzt vor Weihnachten. Das kann man alles stehen lassen und trotzdem fehlt mir bei Schalke dieser Wiedererkennungswert, den Markus Weinziel zum Beispiel in Augsburg hatte. Ich finde, wenn man sich Spiele von Augsburg angeguckt hat in der Vergangenheit, da haben auch immer mal Leute gefehlt, die hatten auch immer mal Phasen, denen nichts ging, gerade in seiner letzten Saison. Und trotzdem war eigentlich immer zu sehen, was er will. Also ich finde, dass sein Fußball und seine Philosophie immer irgendwo, wenn auch manchmal vielleicht nur in Nuancen, aber es war immer eigentlich erkennbar, was der will und was diese Mannschaft will und dass die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat. Und das fehlt mir bei Schalke ein bisschen. Ich finde, dass sie jetzt, dass sie auch jetzt im neuen Jahr, dann haben sie Spiele über die individuelle Klasse vom Burgstaller, der gut einschlägt, gewonnen und haben auch jetzt sich ein bisschen stabilisiert mit den letzten 3 Spielen, 4 plus Europapokal. Und trotzdem finde ich, wird noch nicht es wird noch nicht so richtig was sichtbar. Das fehlt mir irgendwie.
Ja, okay. Gebe ich euch beiden total recht. Vielleicht überbewerte ich da auch, weil ich habe jetzt nämlich die ersten Augsburg-Elemente entdeckt. Also, beziehungsweise okay. Die zweiten. Also das erste war, als er umgestellt hatte auf Dreierkette, also da gehen wir jetzt zurück zum 6. Spieltag, ja. Haben die viel, viel besser hinten die Räume gehalten. Da war die Defensiv-Grundordnung, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hat er mit Augsburg immer hinbekommen. Die hatten ja ganz wenige Ausreißerspiele, wo sie mal richtig überrannt wurden, sondern Augsburg war immer eine Mannschaft, die defensiv gut stand. Und im Spiel nach vorne hat mir jetzt gut gefallen gegen Köln, diese tatsächlich zugegeben nur 3-4 Situationen, wo man mit kurzen Pässen sehr, sehr schnell nach vorne gekommen ist. Die Spielen haben jetzt tatsächlich so 1-2-Kombinationen gespielt, über den Flügel meistens über die linke Seite mit Kolasinac, Bentaleb und Caligiuri war da auch ganz wichtig. Und was Augsburg ganz, ganz oft gemacht hat, war das, hat man früher auch bei Dortmund gesehen. Dortmund hat den Ball immer prallen lassen auf Sahin, also unter Klopp noch, und dann hat er den Vertikalpass gespielt. Und so ähnlich eine Struktur hatte Augsburg auch häufig über die Außen, vor allem als Baba da noch gespielt hat, der war da auch ein wichtiger Spieler unter Weinziel. Und das habe ich jetzt 2-3 Mal gesehen, unter anderem auch vor dem 1-0, fast so ein bisschen prototypisch. Da haben sie sich mit 4 kurzen Pässen und einem langen Vertikalpass dann freigespielt, dass dann die Flanke durchrutscht bis auf Schöpf und der es 1-0 macht. Das war dann ein bisschen auch nicht hervorragend verteidigt vom FC, aber das hat mir ganz gut gefallen. Sie kriegen jetzt manchmal wieder Tempo in die Aktion. Und das ist für mich so ein Weinziel-Fußball tatsächlich. Du stehst ganz gut und kriegst es aber im Spiel dann 10-12 Mal hin, mit kurzen Pässen schnell Tempo aufzunehmen. Und entscheidend ist immer, der vorletzte Pass quasi. Das ist immer der vertikale Pass. Dann rennt irgendeiner der Kugel hinterher auf irgendeine Position des Felds und dann gerät die Defensive des Gegners in Unordnung. Vielleicht überbewerte ich es aber tatsächlich jetzt, weil alles, was ihr gesagt habt, dem habe ich nämlich auch zugestimmt. Vielleicht bin ich da Schalke-euphorisch. Woher kommt das denn auf einmal? Was haben wir denn zum FC noch zu sagen? Ich meine, dass wir nicht drüber sprechen müssen, dass die Tabellensituation sehr, sehr gut ist. Das ist ja klar, das wiederholt sich ständig. Auch hier, also ich fand das Tor von Modest unfassbar. Also das ist schon fast...
Der einarmige Bandit.
Ja, genau, das kommt natürlich noch dazu, wobei beim Jubeln, also ganz so schlimm kann es dann auch nicht gewesen sein, oder Endorphine sind noch krasser, als ich dachte. Aber also wie man da mit einer Bewegung den Ball sich querlegen kann, und es ist ja wirklich fast nicht zu verteidigen. Der, in dem Moment, wo er den ersten Kontakt hat, macht er auch schon fast den zweiten Kontakt, nämlich den Schuss. Also Wahnsinn, das ist richtig klasse. Und ansonsten war es halt ein FC-Spiel irgendwie.
Ja. Ich glaube, man konnte gestern ein Problem sehen, das ist der Ausfall von Bittencourt,
ja.
Der von Jojic nicht wirklich gut kompensiert werden konnte. Ich weiß nicht, wie lange Bittencourt ausfallen wird, aber das könnte ja ein Kreativitätsproblem geben. Ansonsten hat Stöger natürlich wieder seine Stärke ausgespielt, dass er es wirklich schafft, in der Halbzeitpause
ja.
Eine Mannschaft wieder gerade zu ziehen durch bestimmte Umstellungen. Und in dem Fall war es halt, dass in der zweiten Halbzeit die beiden Sechser Hector und Höger sich wesentlich massiver nach vorne einschalteten. Und
der Bill Belichick der Bundesliga.
So ungefähr. um halt so ja den Ausfall von den spielerischen Ausfall sozusagen von Jojic und letztendlich auch Osako, den ich auch relativ schwach fand, zu kompensieren.
Ich finde, Köln ist jetzt auch an so einem spannenden Punkt in die Saison angekommen, ähnlich vielleicht wie Eintracht Frankfurt, die aus meiner Sicht auch am Limit spielen, die es aber sehr gut machen. Alle waren erstaunt, dass sie beim HSV 2-0 im Pokal verloren haben, obwohl der HSV ziemlich durchgewechselt hatte. Dann kam direkt danach das 1-2 in Freiburg. Jetzt ein Heimspiel, unentschieden, okay, jetzt geht es nächste Woche nach Leipzig. Das sind so... Das sind so Knackpunkte einer Saison oder können so Knackpunkte einer Saison werden, weil es eigentlich bisher für sie immer sehr glatt lief und sie mit diesen Rückschlägen in der Form eigentlich noch nicht, zumindest nicht so geballt leben mussten. Und du sagst es gerade mit so einem Bittencourt-Ausfall dazu, ja, das ist, glaube ich, ist interessant, wie sie da jetzt mit umgehen.
Und interessant auch, finde ich, jetzt die Abwehr mit Subotic, Sörensen und in dem Fall Heinz, der 33% Zweikampfquote. Also wenn man da nur auf die Statistik guckt, muss man auch sagen, da kommt man mit dem 1-1 noch gut weg. Aber ich will jetzt nicht hier auch einen nur negativ rausholen. Aber Subotic dagegen ein sehr starkes Spiel gemacht. Sörensen auch unheimlich wichtig beim FC. Ja, gebe ich euch voll recht. Und damit hätten wir den 21. Spieltag besprochen. Wir sind hinter unserem Zeitplan, deswegen weiß ich nicht, ein Hörer hat sich noch gewünscht, dass wir über den Abstiegskampf in der zweiten Liga reden. Ich glaube, er wollte vor allem den FC St. Pauli. Ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Motivation da ist, über ein 1-1 in Bielefeld zu sprechen von St. Pauli. Das war ja doch auch eher bitter.
Ja, ja, auch wenn Bielefeld im Grunde genommen wirklich erst in den letzten 5 oder 10 Minuten des Spiels irgendwie Kante gezeigt hat, hat St. Pauli einfach ja das Spiel so sträflich weggeschmissen mit seiner Dominanz in den ersten 70, 80 Minuten, dass man letztendlich auch ja im Grunde genommen von verdienten Unentschieden sprechen muss.
Das war auch der Spieltag der Nachspielzeit, so ein bisschen.
Wir hatten ja, wobei, man ist das von St. Pauli gewohnt. In Braunschweig gab es 7 Minuten, glaube ich. Das waren auch relativ heiße 7 Minuten. Man braucht schon ein gutes SEO derzeit, wenn man St. Pauli-Spiele sich anguckt. Das SEO muss nicht nur lange halten, sondern es wird dann halt auch gegen Ende der Spielzeit benötigt. Ansonsten, die ähnliche Konstellation, die wir es in der Bundesliga haben, wo halt die ganzen Abstiegskandidaten untereinander spielen, werden wir das haben wir jetzt aktuell auch mit 1860 München, die irgendwie Bielefeld bespielt haben, die den KSC bespielen und die nächste Woche, glaube ich, hier nach Hamburg kommen, gegen St. Pauli spielen. Mhm. Ja, krass enge Geschichte mit den unteren 4 Plätzen derzeit bei 18 Punkten. Wenn Ja, ich glaube, das Schlüsselspiel wird 1860 gegen St. Pauli sein. Wenn 1860 heute gegen Nürnberg gewinnt und dann gegen St. Pauli gewinnt, dann haben die erstmal genügend großes Polster, dann wird der Abstieg halt wirklich unter den vier da unten abgemacht.
Ich glaube, dass es für St. Pauli nicht das eine Schlüsselspiel gibt, das hat das gestrige Spiel gezeigt. Natürlich haben sie die drei Punkte weggeworfen, ich habe es auch über 90 Minuten gesehen und Bielefeld hatte wirklich nur diese letzten 5 Minuten plus die 5 Minuten Nachspielzeit. Davor hat St. Pauli etliche Konterchancen vergeben, aber auch noch Kontermöglichkeiten vergeben, wo sie einfach nicht gut ausspielen. Also es hätte gut und gerne 2-3-0 stehen müssen. Trotzdem muss man natürlich das Gesamtpaket bei St. Pauli bewerten und sagen, und da bin ich ehrlich, ich hätte nicht für möglich gehalten nach der Winterpause, dass sie sich so eine Ausgangsposition erarbeiten. Die waren eigentlich mausetot. Nach dem 0-1 gegen Stuttgart hatten sie 5 Punkte Rückstand auf Platz 16 und 6 auf Platz 15. Und 3 Wochen später reden wir über Punkt- und Torgleichheit mit dem 15. Das ist schon ein beeindruckender Zwischenspurt. Und der wurde erzielt gegen Mannschaften, ja, das Startprogramm war Stuttgart, Braunschweig und Dresden, wo man nicht mal Prophet oder Schwarzseher sein musste, um den zu prognostizieren. Danach können sie schon fast weg sein. Deswegen glaube ich nicht an dieses eine Schlüsselspiel. Natürlich war das gestern wichtig, nicht verloren zu haben. Natürlich ist Karlsruhe und München sind das ganz entscheidende Spiele. Aber ich glaube, da wird es halt auch wirklich bis zum Schluss gehen und St. Pauli ist in der Lage, halt auch mit seinem kompakten Fußball, zu dem sie zurückgefunden haben, halt auch immer einen Großen von oben zu schlagen. Vielleicht sogar fast eher als dann Erzgebirge Aue, die den ähnlichen Fußball spielen. Aber ich bin schwer beeindruckt, dass St. Pauli tatsächlich doch wieder sich anschickt, die Kurve zu kriegen. Mhm. Und der Fußball, den sie gestern gespielt haben, auch wenn es am Ende nicht zum Dreier gereicht hat, der war ja wirklich nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Hinrunde. Da haben sie ja wirklich genau das gekriegt, was sie verdient haben, nämlich nichts. Weil es gab eigentlich kaum Spiele, in denen St. Pauli nach vorne hin konkurrenzfähig war. Es ist manchmal gelungen, ganz gut zu verteidigen. Da haben sie knapp verloren oder spät verloren. Aber eigentlich fanden sie ja nach vorne über weite Strecken der Hinrunde gar nicht statt.
Jetzt haben wir doch noch die zweite Liga hier mit reinbekommen. Liebe Hörer, ihr kriegt einfach alles im Rasenfunk und damit umso größerer herzlicher Dank zum einen an Sebastian Wolf, auch dass wir hier beim Kicker aufnehmen durften. Vielen Dank. Bei Twitter heißt du @wolfsepp. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Gerne.
Und auch lieben Dank an Kai Pahl von allesaußersport.de bei Twitter, der @dogfood. Danke dir.
Jo, jo.
Ich habe noch Podcast-Grüße rauszuschicken und zwar an den 1889 FM, einen Jan-Regensburg-Podcast. Und liebe Hörer, ich möchte euch den empfehlen, dass ihr da mal reinhört, denn die hatten in der letzten Folge einen Spieler zu Gast. Und das haben wir bei Podcasts ja noch nicht so häufig, bis wir alle dann die Weltherrschaft übernommen haben mit unseren Formaten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen, die es so gibt. Facebook, Twitter, YouTube. Wir haben auch einen Newsletter. Und dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in der nächsten Woche schon mit unseren Prognosen messen lassen müssen. Und bis dahin macht's gut, bleibt sportlich. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.